Steuererklärung machen, Quittungen sortieren, stundenlang nach einer verloren gegangenen Rechnung suchen. Ach, hör mir auf. Wenn das beim Wort Steuern deine erste Reaktion ist, dann sind wir schon zu zweit. Aktuell bin ich wieder einmal mit meiner Buchhaltung in Verzug. Und mal ganz ehrlich, mit Steuern zahlen habe ich absolut kein Problem. Aber mit dem gesamten Verwaltungsaufwand, der damit einhergeht, damit kannst du mich jagen. In Schweden läuft das übrigens ein bisschen anders. Dort füllt das Finanzamt die Steuererklärung aus und der Steuerzahler kann per SMS eine Bestätigung schicken. So einfach ist das. Und in Deutschland? Hier gibt es Hoffnung und genau deswegen spreche ich heute mit Björn Weide. Früher war Björn Informatiker. Heute ist er Geschäftsführer einer Firma, die der Steuer den Schrecken nehmen will. Ob und wie das gelingt, das finden wir jetzt heraus.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ja, manche haben mich auch schon mal gefragt, wie kommt man denn dazu von einem Informatiker jetzt zum Geschäftsführer? Ist das nicht was ganz anderes? Und für mich war das aber immer nur eine konsequente Fortentwicklung von ich möchte Dinge schaffen. So eine schöne Szene in dem Film Castaway mit Tom Hanks, wie er so endlich es schafft, Feuer zu machen und dann da um das Feuer rumrennt und sagt, ich habe Feuer gemacht und klopft sich so auf der Brust und ich sage mal so ähnlich ist das bei uns auch. Wir rennen dann am Ende auch und sagen, ich habe Steuer gemacht. Auch wir haben das im Unternehmen, die Herausforderung klar zu machen, wenn man sich etwas vorgenommen hat und das klappt nicht gleich beim ersten Mal, dann ist das noch kein Misserfolg, sondern dann ist das eine wichtige Erkenntnis. Ja?
Du hast sicherlich mitbekommen, dass es seit der Folge 83 einen leicht geänderten Titel und ein damit einhergehendes neues Intro gibt. Wo ich vorher von den Erfolgsmustern von Andersmachern sprach, stehen jetzt Menschen und Marken, die in keine Schublade passen, im sprachlichen Vordergrund. Was sich dadurch für dich verändert? Nichts. Denn ich habe auch schon vorher Marken wie das Wacken-Festival, die Code University oder die Freiburger Firma Visual Statements genauer unter die Lupe genommen. Es gibt eben nicht nur Menschen, sondern auch Firmen, Vereine und sonstige Organisationen, die vieles anders machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass hinter einer spannenden Firma spannende Menschen stecken, die ist verdammt hoch. Ein gutes Beispiel ist die heutige Folge. Das Gespräch mit Björn besteht aus zwei Teilen. Zunächst lernen wir ihn ganz privat kennen. Wir sprechen darüber, warum er früher einen Chor geleitet hat, obwohl er sich eher als schüchternen Typen bezeichnet. Welche Rolle seine kirchliche Erziehung heute noch in seinem Leben spielt und wie er vom Informatiker zum Geschäftsführer von Smartsteuer wurde. So ungefähr ab Minute 36 oder 37 sprechen wir dann ausführlich über Smartsteuer. Ich frage ihn unter anderem, was seine smarteste Entscheidung als Geschäftsführer gewesen ist, warum es in seinem Unternehmen seit kurzem keine Führungskräfte mehr gibt und was mit Steuerberatern eigentlich passiert, wenn die Steuererklärung immer stärker automatisiert wird. Es ist schön, dass du uns zuhörst. Björn, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir sind ja ganz früh verabredet gewesen. Du bist nach Plan um 8:45 in Düsseldorf angekommen. Das bedeutet, wenn du aus Hannover kommst, dann 2,5 Stunden, ne? Mit dem Zug?
5.40 Uhr ging.
5.40 Uhr. Mhm. Bist du ein Frühaufsteher?
Ja, ein Gelernter, sage ich. Ne?
Ein Gelernter, wo hast du es gelernt? Normaler.
Ich habe mir das einfach mal vorgenommen. Es war, wie ich mir ab und zu mal Dinge vornehme, gerade im Urlaub. Und das war, glaube ich, tatsächlich auch ein Urlaub, ein Buch gelesen, Morning Routines, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Und da stand das so drin als Mittel, um Zeit für sich zu gewinnen, die man sonst am Tag über nicht hat. Und das habe ich eine Weile ausprobiert und hatte einen durchschlagenden Effekt bei mir. Also ich fühle mich seitdem viel besser, bin ausgeglichener. Und deswegen habe ich das auch über lange Durststrecken, das dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt, also bei mir jedenfalls, dann noch durchgehalten. Und inzwischen gehört das dazu. Also 5.30 Uhr ist einfach mein Ding. Und wir waren jetzt 3 Wochen im Urlaub und ich glaube, später als 6 bin ich nicht aufgestanden.
Hast du, wenn du diese Routine dir angeeignet hast, hast du es von einem Tag auf den anderen gemacht oder hast du dich so sukzessive dran gepirscht an die 5.30 Uhr?
Ja, also ich habe tatsächlich den Wecker dann immer so viertelstundenweise weiter zurückgestellt. Ne? Aber ich habe es eben auch nicht mit Pausen gemacht. Das ist ja auch so ein Learning. Man muss sowas dann schon mal 30, vielleicht besser 60 Tage durchhalten,
ja,
und nicht zwischendurch mal sagen, ach, jetzt mache ich mal Urlaub vom Frühaufstehen. Das klappt nämlich nicht. Wenn einmal der Biorhythmus sich umgestellt hat, ist ja nicht schlimm.
Ja.
Dann ist das ja wie 8 Uhr aufstehen. Also muss man halt früh genug ins Bett gehen, damit man genug Schlaf bekommt. Aber auch da kann man ein bisschen, glaube ich, machen. Also bei mir reichen jetzt so 6. Das war früher auch anders.
Ja, wie dein Biorhythmus so tickt und was du damit so anstellst in deinem Alltag und in deinem Leben, das wollen wir heute ein wenig herausfinden. Ganz obligatorisch beginnen wir natürlich mit dem Steckbrief, du kennst es. Dein Name?
Björn Weide, Weide mit AI.
Dein Alter?
Leider schon 40.
Deine Heimat?
Da, wo meine Familie ist.
Deine Geschwister?
Eine etwas jüngere Schwester.
Dein Vorbild?
Wechselnd.
Wechselnd? Wer war es denn zuletzt?
Es sind immer so die Themen, mit denen ich mich beschäftige, die mich dann natürlich auch zu bringen, mich mit Leuten zu beschäftigen, die das Thema vielleicht schon durchdrungen haben und von denen ich lernen möchte. Und also jetzt ganz banal im Hobby waren es jetzt gerade ein paar Fotografen, weil ich mich mit Fotografie beschäftigt habe, die ich da auf Instagram folge und deren YouTube-Videos ich sehe. Also ich tauche dann schon sehr immersiv in so ein Thema ein und blende alles andere aus für eine Weile. Und dann waren es halt irgendwelche Fotografen und zu einem anderen Zeitpunkt ist es vielleicht mal irgendein Business-Fuckel, weil ich von dem gerade was lernen will, aber es ist nicht dieser eine Mensch, den ich versuche zu imitieren, weil dann müsste ich ja den Rest von diesen Menschen auch imitieren, damit das gelingt, und das will ich meistens nicht.
Mhm. Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar, was würdest du trinken?
Zu 70% wahrscheinlich Bier, als Standardgetränk, aber je nach Stimmung gern auch mal Gin Tonic oder, wenn es richtig nett ist und ich Gesellschaft habe, vielleicht auch mal einen schottischen Whisky ist.
Schottischen Whisky.
Ja, nur schottisch.
Dann würde ich eher mich auf den Gin Tonic einlassen, nehmen wir an. Ich säße auch an dieser Bar,
ja,
mit einem Gin Tonic, und wir würden über unsere Gin Tonics ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich denn sonst noch so am liebsten mit mir unterhalten?
Ja, wahrscheinlich über dich. Also wenn ich dich nicht kenne und wir sitzen da, dann beginnt sicher ein Gespräch oft damit, die Person einfach kennenzulernen und über die ins Gespräch zu kommen. Und bin halt schon, ich glaube, ein bisschen wie du auch sehr interessiert an Menschen und an Lebensläufen und an Dingen, die sie tun, und selber vielseitig interessiert. Und meistens findet sich dann irgendein Anknüpfungspunkt. Bei dir wäre es vielleicht dein Buch, weil das tatsächlich was ist, was in mir auch resonieren würde vom Titel her schon, was ich vielleicht auch aus dem Regal gegriffen hätte, wenn ich es in der Buchhandlung gesehen hätte. Das wäre sicher ein gutes Thema. Oder der Sport. Wir werden was finden.
Hast du so eine Lieblingsfrage, die du Menschen, die du gerade kennenlernst, vielleicht auch in so einem Setting an der Hotelbar stellst?
Nee, da bin ich, glaube ich, sehr, sehr spontan. Also so eine Intro, wie du jetzt hier gerade hast, mit so Fragen, die so die Persönlichkeit rauslocken sollen, die habe ich nicht. Nee.
Ich würde dich, auch wenn ich selbst die Frage nicht mag, wenn man sie mir stellt, aber dann irgendwann auch fragen, sag mal, Björn, hier, Gin Tonic, wir haben ein bisschen über Sport geredet und gegebenenfalls über mein Buch, super cool alles. Was machst du denn so beruflich?
Ja, ich bin Geschäftsführer von Smartsteuer, kleines, feines Online-Unternehmen. Wir machen Online-Steuererklärung und nehmen der Steuer ihren Schrecken. 30 Leute in Hannover, das mache ich beruflich.
Wir nehmen der Steuer den Schrecken, hast du gesagt? Wie viel nicht von diesem Geschäftsmodell, aber von dieser inhaltlichen Arbeitsweise, die du heute betreibst, steckte denn in dem siebenjährigen Björn?
Ich glaube, mehr als man denkt, wenn man über Steuererklärung jedenfalls nachdenkt, weil mit Steuer habe ich mich tatsächlich bis zu dem Start dieses Jobs eigentlich nicht beschäftigt. Also das war vielleicht am Ende dann sogar auch ein Stück weit die Motivation, sich dieser Herausforderung zu stellen. Als gelernter, studierter Informatiker und traditioneller Prokrastinierer gehöre ich quasi zur klassischen Klientel derjenigen, die das möglichst weit von sich schieben, mit Steuern nicht zu tun haben wollen. Das macht in meinem Job nachher aber auch gar nicht so einen großen Anteil aus, also die inhaltlich-fachliche Beschäftigung mit Steuern. Was mich schon als Siebenjährigen sicher ausgemacht hat, war Neugierde, Dinge zu bauen, Lösungen zu finden, zu knobeln, also wirklich die Lösung zu finden für Probleme. Und da ist Steuer sicher ein spannendes Problem, wo sich viele Leute freuen würden, wenn wir eine Lösung fänden.
Mhm. Kannst du dich, wenn du dich da an das Bauen und an das Knobeln erinnerst, gibt es etwas, was dir in besonders positiver Erinnerung geblieben ist, wo du besonders stolz warst auf das, was du gerade gebaut hattest?
Also ich kam tatsächlich mangels Verfügbarkeit von digitalen Tools damals jedenfalls in der Breite, wie man sie heute hat, gab es die so nicht. Also hatte lange Zeit eben keinen Computer. Da war das Knobeln und Basteln aber schon auch Elektronik. Also ich hatte so einen Elektronikbaukasten, mit dem ich die Türklinke unter Strom gesetzt habe, mich köstlich amüsiert habe, dass meine Mutter beim Reinkommen ein Gewisch bekommen hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so eine besonders positive Erinnerung ist, jedenfalls nicht für Sie. Aber dieses Dinge erschaffen, dass Dinge plötzlich funktionierten, Lampen blinkten, man aus einem Apfel ein Radio machen konnte und so, das war früh da. Also dieses Gefühl von, ich kann hier Dinge erschaffen. Ne? Und das war dann nochmal ein Stück weit größer, als dann der Computer da plötzlich war. Und ich hatte so ein C64, als alle schon Amiga hatten, konnte mir also keine Spiele leihen, klauen, raubkopieren, wie man das damals gemacht hat, ohne moralische Bedenken. War also darauf angewiesen, mit dieser Maschine irgendwas zu tun, ohne dass sie Software hatte. Und dann blinkte halt da so ein Cursor. Und ich merkte halt irgendwann auch, wenn man da irgendwie 10 Print Hello World und 20 Go to 10 eingibt, dann passiert da am Bildschirm sofort irgendwas. Also man konnte, ohne lange zu stecken und Fehler in Elektronik zu suchen. Das macht mir nämlich nie so wahnsinnig viel Spaß. Ja, aus dem Nichts heraus, im Virtuellen Dinge erschaffen. Das war schon sehr prägend, glaube ich.
Und inwiefern warst du denn so ein, warst du so ein typischer Nerd? Also es gibt ja diese typischen Informatiker, die schon mit, keine Ahnung, 9 an irgendwelchen Sachen da rumgefummelt haben und irgendwas programmiert haben, weil so wirkst du jetzt gar nicht, wenn ich das so sagen kann.
Aber ich bin das in vielerlei Hinsicht, glaube ich, tatsächlich. Ne? Also okay. Ich war schon auch der, der eben meine Mutter dann im Zweifel meine Eieruhr auf die Terrasse gestellt hat und da 45 Minuten eingestellt hat und gesagt, vorher gehst du nicht wieder rein, muss man das Tageslicht sehen. Also das gab zumindest diese Phasen, sage ich mal. Ich habe mich aber tatsächlich immer schon in meinem Leben auch mit anderen Dingen beschäftigt. Also es gab selten eine Phase, wo ich nur irgendwie eine Sache gemacht habe über einen längeren Zeitraum, und so habe ich halt immer auch viel Musik gemacht zum Beispiel, also selber Musik gemacht, gesungen, aber Chöre geleitet, auch Klavier gespielt, und ich glaube, daher kam ein Stück weit auch dann so ein Gegenpol, also um nicht völlig in das Nerdische abzudriften, tat das, glaube ich, ganz gut.
Jetzt ist Musik machen das eine, ein Chor leiten ja etwas ganz anderes.
Ja, ist auch eine Form von Musik machen, das Instrument ist nur anders.
Das in jedem Fall, aber es hat ja einen ganz anderen Anspruch. Ja, also das ist ja viel mehr als Musik machen. Also du müsstest ja, also wie ist es dazu gekommen, dass du nicht nur Musik machst, sondern dann das so ausbaust, dass dir das anvertraut wird, einen Chor zu leiten?
Ja. Ich bin tatsächlich kirchlich aufgewachsen, also kirchlich bin ich in der Kirche aufgewachsen, aber ich bin aufgrund meiner Familie tatsächlich viel in der Kirche gewesen, und da nahm in dieser Gemeinde, in der ich da war, halt auch Kirchenmusik viel Zeit in Anspruch. Und ach, da war das auch fast normal, dass man, sobald man so irgendwie konfirmiert war, dann zumindest mal gefragt wurde, hast du nicht Lust, im Chor mitzusingen? Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich auch schon damals, also klassisch Blockflötenunterricht, darf man gar nicht erzählen, und dann auch Klavierunterricht, ohne ein eigenes Klavier zu haben leider damals, mich mit Musik beschäftigt habe. Und dann war das fast normal, dann saß ich dann da halt und habe irgendwie halt das Singen gelernt. Und dann hatte der Dirigent, der schon relativ alt war, irgendwie wohl Nachwuchssorgen, und hat irgendwann mal, da war ich, glaube ich, nur nicht unwesentlich, also unwesentlich älter, 15 oder so, gesagt, so komm, stell dich doch mal hier vor den Chor, steig da aufs Podest und dirigier doch mal. Und das war wirklich so, Sprung ins kalte Wasser. Bin ein sehr schüchterner Typ vom Grundwesen her, und das war also super schweißtreibend und also auch Angst einflößend, da plötzlich zu stehen. Aber ich habe es aus irgendeinem Grund trotzdem gemacht und da eine große Befriedigung auch draus gezogen. Also nicht sofort beim ersten Mal, aber dann über die Zeit, weil das schon ja tatsächlich, wie ich vorhin sagte, ein Instrument auch ist, dem man ja Töne entlocken kann auf eine ganz andere Art und halt auch mehrstimmig. Und man gestaltet es halt aber auf eine andere Art. Man drückt halt keine Tasten, sondern muss viel über Empathie und Mimik, Gestik bewirken, und es hat mich, glaube ich, als Mensch dann auch stark geprägt, das zu lernen über die Musik.
Wie erklärst du dir, dass du in diesem Moment, wo der Dirigent dir dieses Angebot macht oder dir diese Perspektive aufzeigt, Ja gesagt hast? Ja gesagt hast, trotz der wahrscheinlich auch inneren, weiß ich nicht, Angst, Widerstände, wie auch immer?
Wahrscheinlich Neugierde. Also tatsächlich kämpften immer schon in meiner Seele diese beiden Aspekte von tatsächlich erstmal Vorsicht, auch vor sozialen Situationen, und bin ich jetzt nicht die Rampensau, die sagt, komm her, ich gehe da halt hin, macht mir alles nichts. Aber ich bin halt auch super neugierig auf neue Erfahrungen, auf wie sieht eigentlich so ein Chor aus, wenn man nicht da drin sitzt, sondern davor steht und dann auch noch auf dem Podest, und wie funktioniert das? Also das ist oft tatsächlich dann so der Auslöser, dass ich sage, okay, alle Sorgen, Ängste vielleicht zum Trotz, ich möchte es wissen. Ich will es mal gesehen, erlebt haben und dann muss man es halt einfach auch mal ausprobieren.
Gab es eine Situation, wo du vielleicht eine ähnliche Gelegenheit bekommen hast in deinem Leben und du hast nicht Ja gesagt, sondern Nein und bereust das so ein bisschen heute, wenn du zurückblickst?
Ja, gute Frage. Also ganz spontan, jetzt so aus dem Bauch raus, ganz banal, bin ich mal so eine Sommerrodelbahn als kleines Kind runtergefahren und ich bin gefahren, weil sonst hätte ich laufen müssen, aber ich habe tatsächlich so Sorge gehabt, dass ich da irgendwie dass ich da rausfalle oder ich weiß gar nicht, was das war und habe dann fast mit komplett gezogener Handbremse dann diesen Weg gemacht und ärgere mich bis heute, dass ich, weil es super viel Spaß gemacht hat, alle, die da hinterher runtergefahren sind, die haben gejubelt und gelacht und so und ich natürlich nicht, weil ich bin da runtergeschlichen, das war total langweilig. Da ist es dann eher der Mut in der Durchsetzung gewesen, die ich im Nachhinein bereue. Gemacht habe ich es trotzdem, aber mit angezogener Handbremse, das ist jetzt als Metapher vielleicht auch für andere Dinge im Leben übertragbar. Aber das gar nicht gemacht zu haben, eher selten.
Nimm uns mal mit in den Moment, wo du die Schule abschließt und das ganze Leben eröffnet sich gerade vor dir. Was waren deine Pläne? Was waren deine Ideen?
Also ich habe relativ früh diese Leidenschaft fürs Dinge bauen, Dinge tun, erschaffen mitgenommen und meine Kindheitsträume waren halt irgendwas im Bereich, also so frühe Kindheit, Erfinder, Forscher, Wissenschaftler. Das wandelte sich dann so ein bisschen über die Jahre hin zu Ingenieur im weitesten Sinne. Ich wollte Roboter bauen, das war damals so ein mega Trendthema und es gab damals so eine Zeitschrift, vielleicht gibt es die sogar noch, PM hieß die, so Pseudo ingenieurswissenschaftlich mäßig, die war immer voll von die Zukunft. Ne? Das Jahr 2000 war ja immer damals die Zeit, wo dann ja die fliegende Autos passieren. Ja. Und das mitzugestalten, zu sagen, da mit dran zu wirken, dass diese Science-Fiction-Welt so ein bisschen Realität wird. Bin auch Sci-Fi-Fan. Das war früh da und damit auch der Wunsch, dann irgendwas in diese Richtung zu studieren. Musste dann halt schnell damals noch tatsächlich einen nicht Bundeswehrzeit, sondern Ersatzdienst, also Zivildienst leisten und bin darüber dann über einen Berater, der da rumtingelte, wo ich damals Zivildienst gemacht habe, dann aber auf die Informatik gekommen, was gar nicht so Ziel war, sondern eher tatsächlich Elektronik, also anfassen, Dinge machen. Aber der hat relativ schnell gemerkt, dass ich ein gutes Gespür habe für Computer, da unbedarft rangehe und gesagt, Mensch, mach doch das. Und da war es dann auch wieder die Neugier, weil eigentlich hatte ich ein bisschen Scheu vor Informatik, das ist ein super mathematisches Studium. Also dröge, muss man echt sagen, war auch dröge. Aber ich habe es halt gemacht, weil ich auch neugierig war auf das, was dann da kommt und dann auch nebenbei sehr viel gearbeitet habe während des Studiums, wo ich das dann schon anwenden konnte, also schon sehen konnte, wofür ich das tue. Sonst hätte ich vielleicht auch nicht durchgehalten, muss ich zugeben. Und das war dann aber tatsächlich auch eine gute Idee, glaube ich.
Welche Rolle haben deine oder welchen Einfluss hatten deine Eltern bei dieser Studienwahl?
Also kein im Sinne von, dass sie mich irgendwohin gedrängt haben. Sie hatten einen großen im Sinne von, dass ich alle Möglichkeiten hatte. Also ich bin der erste in der weiteren Familie auch, der überhaupt studiert hat. Also auch diese Möglichkeit geboten zu bekommen, trotz angespannter finanzieller Lage. Da bin ich ihm bis heute dankbar für. Das war keineswegs selbstverständlich, auch wenn ich das damals als Kind gar nicht so empfunden habe. Es war dann erst so mehr im Nachhinein. Für mich war der Weg jetzt erstmal natürlich. Ich habe halt Abitur gemacht und dann studierte man. Aber auch, weil meine Eltern da nie das zum Thema gemacht haben, dass das für sie auch eine finanzielle Belastung werden würde. Erst recht, wenn dann irgendwie meine jüngere Schwester dann auch noch irgendwann fertig ist und dann was vielleicht auch noch will. Also dafür bin ich ihnen super dankbar, auch für diese Offenheit zu sagen, du machst halt das, was du gerne machen möchtest und musst jetzt nicht irgendwas machen, um entweder schnell fertig zu werden, damit du uns nicht so viel Geld kostest oder irgendwas, was vermeintlich dem Lebensinhalt meiner Eltern näher liegt, weil die sind beide jetzt nun gar nicht so mit Digitalem oder Technik vertraut oder es ist halt nicht ihr Thema, aber die haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich deswegen was anderes machen müsste, sondern ich konnte da immer meinem inneren Drang folgen. Mhm.
Was war denn so das Wichtigste, was dein Vater dir mit auf den Lebensweg gegeben hat?
Das sind so ganz viel, glaube ich, die sozialen, emotionalen Dinge. Der war in dieser Kirche eben auch sehr aktiv, also auch also tatsächlich in der Seelsorge. Und da habe ich viel, glaube ich, Empathie gelernt, auf Menschen zuzugehen, auch mit unterschiedlichsten Menschen zu tun zu haben. Also eben nicht nur zu sagen, jetzt Leute, die so wie ich sind, mit denen kann ich gut, ist leicht, sondern Leute, die so ganz anders sind, also anderer sozialer Status, andere Ausbildung, andere thematischen Interessen, da zu lernen, sich auf die einzustellen, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern auch viel zuzuhören und das, was ich hier die ganze Zeit nicht mache, weil ich die ganze Zeit sabbel, aber normalerweise jedenfalls viel zuzuhören, auf den Menschen einzugehen, ist ein sehr sanfter Mensch, der also tatsächlich relativ wenig erzählt, aber wenn, dann hat es Hand und Fuß, sondern viel Zeit mit Zuhören verbringt.
Jetzt bin ich, weil du es eben gesagt hast, kirchlich aufgewachsen, hast du gesagt, ist in meinem Fall auch so, ich bin Pfarrerssohn, ja. Von daher resoniert das natürlich mit mir, ja, ich bin auch kirchlich aufgewachsen, direkt neben einer Kirche und deswegen hake ich da noch mal ein bisschen nach. Was genau war die Aufgabe deines Vaters, wenn du sagst, er war da in der Seelsorge?
Ja, also jetzt geht's wird sehr persönlich, aber ist okay. Das ist eine Kirche, ist die Neuapostolische Kirche. Mhm. Der wird schon was Sektenhaftes nachgesagt. Da bin ich immer so ein bisschen angefasst, weil ich natürlich lange Zeit da drin verbracht habe und die Innenstrukturen kenne und durchaus auch die Probleme, die so eine enge Gemeinschaft mit sich bringt, völlig unabhängig, ob die Kirche geprägt ist oder nicht, ist, glaube ich, so ein auf sich selbst fixiert sein für eine Gesellschaft oder für ein soziales System nicht gesund. Und das ist da sicher auch ein Thema, weswegen ich da auch nicht mehr aktiv bin. Aber das ist halt auch eine Gemeinschaft, die tatsächlich sehr viel miteinander tut. Also super enge soziale Beziehungen mit viel Austausch, eben nicht so U-Boot-Christenmäßig einmal im Jahr in Weihnachtsgottesdienst, sondern also da sind zu damaliger Zeit waren es, glaube ich, sogar noch mehr, also 3 Gottesdienste in der Woche. Und da ging man dann auch hin. Das war auch jetzt, also war normal, ja. Und dann gab es dann zwischendurch vielleicht auch nochmal, als ich dann älter war, Jugendveranstaltungen und dann gab es ja auch noch den Chor einmal die Woche. Also ich war schon 4-5 Tage die Woche beschäftigt mit Kirche oder zumindest im kirchlichen Kontext. Und meine Mutter war da tatsächlich in der Sonntagsschule, hat da die Kinder betreut. Mein Vater, ich weiß, also muss jetzt ein bisschen, die Historie bricht nicht mehr ganz zusammen, aber in den letzten Jahren jedenfalls war er dann tatsächlich auch in der Seelsorge als Priester, nannte sich das da tätig, hat das auch Gottesdienste gehalten und Mitglieder besucht und so. Mhm. Und das alles eben als ja jemand, der Volksschule besucht hat und eine Ausbildung zum, was war denn das damals, wie nannte sich denn das, Schaffner wahrscheinlich, bei der Bahn gemacht hat, 40 Jahre Beamter bei der Bahn war, also jetzt nicht ein Studium oder so oder Seelsorge gelernt oder so, sondern es ist auch Kern des Gedankens dieser Kirche, Laienpredigertum. Das ist dann schon auch anspruchsvoll so für so jemanden. Das hat mir tatsächlich auch, hat mich auch was gelehrt, ne? Also sich auch sowas zuzutrauen, auch mangels Ausbildung, also sich etwas anzueignen, sich etwas ja zuzutrauen.
Neuapostolisch, ist das dann freikirchlich?
Ja, ist eine.
Oder wie ist das charismatisch? Wie ist da die Ausrichtung? Nee.
Also es ist tatsächlich eher verwandt noch mit dem Katholizismus, ist da auch raus entstanden. Also in 1800, müsste ich mal nochmal graben, 80er Jahren, glaube ich, so in London. Also eine Wiedererweckungsbewegung hat also tatsächlich Verwandtschaft mit diesen ganzen anderen auch charismatischen Bewegungen, die aus einer ähnlichen Zeit entstanden sind. Aber tatsächlich kommt sie eher aus diesem Laienpredigertum, also diese Ablehnung von Kirche als Institution mit eben dem Papst als oberste Instanz und dem Klerikus, sondern eben, dass das Volk selbst sich auch gegenseitig seelsorgen darf, bis hin zu einer Wiedereinführung des Apostolats. Also das war, glaube ich, so der Kerngedanke der Entstehung, zu sagen, wir waren jetzt hier irgendwie fast 2000 Jahre ohne Apostel, das kann doch nicht sein. Und das war ein großer Streit damals in der Kirche schlechthin. Die katholische Kirche hat halt gesagt, Petrus ist quasi der Ersatz, der Sprecher, brauchen kein Apostolat mehr. Und da hat sich dann halt so eine Abspaltung ergeben, die dann sich noch ein paar Mal gespalten hat, also komplizierte Geschichte. Ja. Aber es ist bis heute, ich glaube, mit, weiß nicht, über 10 Millionen Mitgliedern sicher eine größere der kleinen Abspaltung.
Ich habe was Ähnliches damals erlebt. Also wir sind halt groß geworden in der evangelischen Kirche, aber ich war viele Jahre meiner, ja, das war so 10, 11, 12, 13 Jahre, also so alt war ich da, das war jetzt nicht die Dauer, in einer freikirchlichen Gemeinde, also sehr charismatisch. Völlig anders als jetzt die Kirche, mit der ich mich auch relativ früh nicht wirklich identifizieren konnte. Und meine Eltern waren auch immer so ein bisschen in beiden Welten. Das war für meinen Vater, glaube ich, auch nicht immer einfach. Und habe einige Geschwister und Das war, also das, was du eben angeführt hast, erinnert mich daran. Das war ein sehr intensives Miteinander, was dazu führt, dass WGs entstanden sind und so weiter und so fort. Damals, für die, die älter waren, ich war da noch zu jung, was mich dann mit 14 dazu gebracht hat, Abstand zu nehmen von dieser Gemeinschaft, war, dass es zu sehr um die Gemeinschaft ging und weniger um meine Entwicklung. So, jetzt klingt das natürlich sehr egoistisch möglicherweise.
Und aber 14-Jährigen vielleicht auch ganz normal, da ist die eigene Entwicklung im Zentrum, ne?
Ja, und ich bin, also ja, genau, also das kann natürlich gut sein, aber es ging auch immer so, und dieses, ein Beispiel waren so berufliche Entscheidungen, also die wurden von manchen Mitgliedern getroffen und der größte Einflussfaktor war, wie weit ist die Ausbildungsstätte weg? Ja. Wie weit ist die nächste Universität weg? Und es wurden Berufsentscheidungen getroffen und das Wichtigste war, die Nähe zu der Gemeinschaft zu haben. Hm. Und da habe ich, das war für mich, das hat für mich nie Sinn gemacht. Da habe ich mir immer gedacht, das kann es doch nicht sein. Hm. Also es muss doch im Sinne der Gemeinschaft sein, dass ich wachse und nicht nur in die Gemeinschaft reinwachse.
Interessant.
So, und ist das, weil du das eben angesprochen hast, dieses Miteinander, kennst du das? Ist dir das auch vorgekommen? Oder?
Das ist sehr ähnlich tatsächlich. Also meine Eltern waren zum Glück da in dieser Hinsicht nicht so, dass sie das in der Familie weitergetragen hätten. Also es war immer klar, wenn ich da Entscheidungen treffe, ob das jetzt Studien, Berufswahl, Wohnungsortwahl ist oder so, dass das einen Einfluss gehabt hätte, zum Glück. Aber ich habe das schon auch wahrgenommen. Also tatsächlich ist das und bei Älteren wahrscheinlich eher noch als dann so in meiner Generation auch Thema gewesen, sind bestimmte Berufe denn mit einem Engagement in der Kirche vereinbar oder wenn man immer Sonntagsdienst hat, ist das dann, geht das überhaupt? Ne? Das hat mich damals auch irritiert, war aber nie ein Riesenthema. Bei mir war der Bruch dann eher dann tatsächlich auf einer, ich will nicht sagen intellektuellen, eher, sagen wir eher theologischen Ebene. Also ich habe mich dann relativ intensiv dann auch mit den theologischen Fragen auseinandergesetzt und irgendwann angefangen, auch dann Fragen intern zu stellen und zu merken, das kommt nicht gut an. Und da war dann irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich sage, okay, hier passt mein Verständnis von dem, was ich selber lese, nicht mit dem überein, was ich glauben soll. Mhm. Und dann war das vorbei und dann ja, war auch gut so.
Und deine heutige Glaubenssituation, wie sieht die aus?
Ja, ich habe damals, ist ganz interessant, dann schon noch gedacht, ne, ich werde ja immer gläubig bleiben. Und auch für meine Eltern war das, und bis heute ist es wahrscheinlich, auch wenn wir nicht oft drüber sprechen, auch ein Thema. Ne? Habe aber gesagt, ich bleibe ja gläubig und mal gucken, was ich so für eine neue Heimat finde. Aber es war dann doch relativ schnell, ein, zwei Jahre, dass klar war, ja, eigentlich fehlt mir schon in der Grundannahme die Überzeugung, dass es einen Gott geben muss, damit das alles so funktioniert. Also bin dann schon sehr schnell vielleicht auch über meine berufliche Laufbahn, also nicht nur das Informatik, sondern auch Physik und Mathe, LK und so, schnell mit so wissenschaftlichen Überlegungen rangegangen und habe gesagt, eigentlich erklärt das mir genug der Welt, als dass ich den anderen Teil noch bräuchte. Ne? Also ich möchte das niemandem absprechen, finde Glauben ist für viele, glaube ich, eine schöne Sache, ich brauche es für mich nicht und mir fehlt die Überzeugung, dass das notwendig ist. In Teilen halte ich es auch tatsächlich sogar für gefährlich, wenn es solche Auswüchse dann annimmt, ne, dass es eine Doktrin wird und nicht was man mit sich selber ausmacht. Insofern bin ich ganz froh, dass das jetzt nicht mehr mein Leben bestimmt, aber ich bin nichtsdestotrotz dankbar auch für diese Zeit, weil tatsächlich dieser soziale Zusammenhalt, das wirkt auch heute noch nach, also es gibt auch heute noch Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die dann regelmäßig meine Eltern fragen, wie es mir geht oder wenn man sich dann sieht, aber ein sehr herzliches Miteinander haben und ich glaube, ich habe da auch viel gelernt, also über soziale Bindungen und wie gesagt, den Austausch mit Leuten, die sehr unterschiedlich sind, weil so eine Gemeinschaft, also zumindest die, in der ich war, die war extrem inhomogen, also was jetzt so berufliche Situation angeht, finanzielle Herkünfte. Also es war schon spannend in so einem sehr kleinen Umfeld, weiß nicht, vielleicht waren es 200 Leute, die wirklich regelmäßig da waren, die ein sehr breites Spektrum von Professoren, von Universitäten bis wirklich also auch prekäre Verhältnisse. Das war schon spannend.
Mhm. Also darüber könnten wir uns jetzt noch eine weitere Stunde unterhalten, da bin ich mir sicher. Wir biegen aber ab und beleuchten ein wenig deine berufliche Laufbahn. Du hast dann, hast ja auch schon gesagt, Informatik studiert in Braunschweig, glaube ich.
Ja.
Und bis dann, und das habe ich, wo habe ich es gesehen? Ich glaube wahrscheinlich in deinem LinkedIn-Profil, das Wörtchen Smart gibt es ja nicht nur heute in Smart Steuer, sondern ist dir ja schon früher mal begegnet. Was war denn Smart Bar?
Das war mein erstes Produkt tatsächlich. Ich habe eine ganz tolle Gelegenheit bekommen, bin ich auch bis heute dankbar, in einem damals noch sehr kleinen Unternehmen in Braunschweig halt neben dem Studium schon zu arbeiten. Ich habe fast halbtags fürchte ich gearbeitet, mehr als im Studium gut tat. Das hat dann auch ein bisschen länger gedauert und war da relativ früh eben nicht wie so ein Student mit so Ablagearbeiten beschäftigt, sondern richtig halt wie so ein Mitarbeiter, war in Projekten involviert. Und das war ein Unternehmen, was Consulting gemacht hat für Enterprise Content Management Systeme, also für große Konzerne die Ablage von Dokumenten und die Workflows drumherum zu verwalten. Und mir waren damals schon die Tools einfach zu unbenutzbar. Es waren halt immer komplizierte Tools, die vielleicht technisch solide waren, die konnte man gut anpassen und einführen, war so für Consultants eine super Sache. Und ich habe halt schnell in den Einführungsprojekten gesehen, dass die Endanwender damit aber massive Probleme hatten, weil sie die eigentlich nicht benutzen konnten, war nicht intuitiv. Und dann hatte ich im Rahmen der, damals hieß das noch Diplomarbeit, weil ich Diplom gemacht habe, also Masterarbeit heute, die mich mit Wissensmanagement beschäftigt, als quasi Metathema über Dokumentmanagement und da so eine Idee entwickelt, wie man das vielleicht vereinfachen kann, den Umgang mit diesen komplexen Tools. Und hatte dann das Glück, dass der Chef des Unternehmens damals gesagt hat, Mensch, das finde ich so spannend. Wir machen zwar eigentlich Auftragsarbeit, Softwareentwicklung, Consulting und so, aber das wäre vielleicht für uns als Unternehmen auch mal eine spannende Sache, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Und dann hatte ich dann das große Glück, da mit einem kleinen Team, Entwickler in Rumänien auch das eine spannende Erfahrung, dann als Student dann da immer zwischen den Welten hin und her zu fliegen. Damals sogar noch vor der, also waren sie noch nicht Mitglied in der Europäischen Union, ein Produkt zu entwickeln und das hieß Smart Bar. Ich glaube, den Namen habe ich mir sogar selber ausgedacht, weil es halt eine Leiste war, ähnlich wie der damals noch etwas offensiveren Taskleiste bei Windows, halt am gegenüberliegenden Bildschirmrand quasi, was die ganze Zeit da war und Dokumente entgegengenommen hat. Und sie war smart, weil sie eben automatisch erkannt hat, was ist das jetzt gerade, was ich da drauf ziehe per Drag and Drop. Ist das ein Link aus dem Internet, dann lade ich den Inhalt der Seite runter. Ist das ein Dokument, dann entnehme ich dem kontextuelle Informationen und verschlagworte das gleich richtig, starte passende Workflows, mache aus einem Word-Dokument ein PDF. Und also solche Dinge. Und da tatsächlich, witzig, kam der Name Smart relativ früh vor. Es war aber kein Grund dafür, dann später zu Smart Steuer zu wechseln.
Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Du hast dann aber zu anderen Stationen gewechselt. Du warst bei Capgemini, du warst bei Xing. Wie hast du denn, oder ist ja keine, nicht nur eine Frage, was die Vergangenheit betrifft, sondern auch heute, wie triffst du denn solche beruflichen Richtungswechsel? Was braucht es, damit du einen Job wechselst?
Ich habe das, glaube ich, nie als Richtungswechsel empfunden. Also für mich war das also das eigentlich immer nur eine konsequente Weiterentwicklung.
Ja, das Wort Richtungswechsel nehme ich direkt zurück. Das kann völlig falsch sein. Dann berufliche Entscheidungen.
Manche haben mich auch schon mal gefragt, wie kommt man denn dazu von einem Informatiker jetzt zum Geschäftsführer? Ist das nicht was ganz anderes? Und für mich war das aber immer nur eine konsequente Fortentwicklung von, ich möchte Dinge schaffen. Und je mehr Möglichkeiten ich dazu bekam, Dinge zu schaffen, desto interessanter wurden sie für mich. Und damals war tatsächlich im Rückblicken vielleicht sogar auch keine richtige Entscheidung. Dieses Gefühl, jetzt war ich jetzt in Braunschweig, habe ich studiert, bin da aufgewachsen, habe da dann meinen ersten Job gehabt und in einem relativ kleinen Unternehmen, das hatte damals, glaube ich, 18 Leute. Und als ich dann ging, waren es dann auch schon 100, also haben ein ganz gutes Wachstum hingelegt, aber dann doch ja klein. Wir haben viel für VW gearbeitet, Projekte gemacht und ich hatte das Gefühl, ich muss doch jetzt auch mal die Welt sehen und große Projekte machen und in Unternehmen arbeiten, die auch also mit großen Konzernen größere Software, architektonisch spannendere Produkte bauen. Und bin dann eben zum Beratungshaus gegangen, was dann kurz danach von Capgemini gekauft wurde, also Unternehmen, zu dem ich Mein Arbeitsvertrag lautete noch SD&M. Das kennt man heute schon gar nicht mehr. Damals war das so in der Softwareentwicklung so da, wo man hinging, wenn man große architektonische Sachen machen wollte. Denn das waren auch die Inhaber dieses Unternehmens, waren die Autoren von Büchern, die man im Studium gelesen hat und so. Ich habe mir eingebildet, wenn du da anfängst, dann machst du auch solche Projekte. Tatsächlich bin ich dann nach Berlin gegangen und von dort aus nach Wolfsburg gependelt, weil die auch für VW-Projekte gemacht haben. Und die waren nicht größer oder spannender als die, die ich vorher gemacht habe. Habe also da für einen vermeintlichen inhaltlichen Wachstum habe ich gemerkt, es war dann doch nur der Name, der da anders war. Es war aber trotzdem für mich richtig, das zu tun, weil es halt auch ein Standortwechsel war und Berlin war halt mal eine andere Nummer als Braunschweig. Und dann war aber dann da relativ schnell klar, okay, das ist es nicht. Und der Schritt dann zu Xing, ja, war dann tatsächlich auch wieder mehr Neugierde getrieben, glaube ich, zu sagen, oh, hier steht irgendwie so ein Job, ich kannte den gar nicht, Produktmanagement, wusste nicht genau, was das sein soll. Aber es las sich wie etwas, was ich gerne mache, ohne mir vorher da aktiv Gedanken darüber gemacht zu haben, was an dem Job, den ich da gerade tue, macht mir den Spaß und was nicht, merkte ich, es resoniert, als ich diese Anzeige las. Also Dinge zu gestalten, Produkte zu gestalten und zwar ganzheitlich, nicht nur entwickeln und am Ende irgendjemandem über den Zaun schmeißen, der sie vermarktet oder überhaupt mit Kunden sprechen, was sie denn haben wollen, sondern es war eben der ganzheitliche Blick auf ein Produkt. Und der hat mich dazu getrieben, mich da zu bewerben. Und es war eher, glaube ich, ein bisschen Glück, dass die mich genommen haben, weil ich halt keine Vorerfahrung hatte in dem Bereich. Ne?
Und dann kam ja irgendwann die Smart Steuer um die Ecke. Wie ist es dazu gekommen?
Es war so ein bisschen tatsächlich eine private Geschichte auch. Nach ein paar Jahren dann etwas weiter weg von der alten Heimat. Inzwischen hatte ich mit meiner Frau zwei Kinder und wir haben gemerkt, dass man, ich habe in Lübeck gelebt und in Hamburg bei Xing gearbeitet, einfach tatsächlich auch manchmal so ganz praktische Herausforderungen hat, wenn es darum geht, Kinderbetreuung zu finden. Meine Frau ist Sängerin tatsächlich, also Opernsängerin, hat also häufig am Wochenende zu tun und wenn dann auch mal länger, auch mal über eine Woche. Und dann war das mit der Kinderbetreuung da weit weg von der Heimat schwierig und mein Sohn drohte, eingeschult zu werden. Also er wurde dann demnächst irgendwann 7 und wir haben gesagt, naja, wäre eine gute Gelegenheit, um jetzt nochmal einen Standortwechsel zu machen. Also wenn, dann jetzt. Und in dem Zeitraum, ohne dass ich das aktiv gesucht habe, bin ich angesprochen worden von einem Personalberater, sagt man, schicker als Headhunter, aber faktisch das Gleiche. Und ich habe das erst abgelehnt, weil Steuer und Geschäftsführung und so, also war nicht mal am Rande meiner Wahrnehmung, dass sowas in der Art jetzt der nächste relevante Schritt wäre. Und habe dann tatsächlich auch ein Ablehnungsschreiben quasi geschrieben. Habe gesagt, vielen Dank, dass Sie mir das zutrauen. Aber erstens inhaltlich mit einer Vertriebs- und Marketingkomponente habe ich null Erfahrung mit. Und dann auch ganz ehrlich inhaltlich, ich glaube, ihr sucht was Falsches, weil ihr braucht dringend jemand fürs Produkt. Das ist gruselig. Und hab da daraufhin erstmal auch gedacht, garantiert nichts mehr zu hören von denen. Und habe aber im Gegenteil dann eine Einladung bekommen, weil es hieß, ja, wir haben auch nochmal gerade so einen Usability-Test gemacht und die haben auch nochmal bestätigt, dass wir im Produkt eine Herausforderung haben und da ist das, was du als Erfahrung mitbringst, ja eigentlich ganz nützlich. Also wir haben ja viel in dem Bereich als Xing damals schon entwickelt, auch an Methodik und so, waren da immer sehr weit. Und dann habe ich gesagt, naja, unter den Umständen, also wenn sich der Schwerpunkt der inhaltlichen Tätigkeit verschiebt, dann ist es zumindest spannend. Und ich habe aber tatsächlich, ich erinnere mich jetzt gerade an meine Kollegen, die damals etwas verständnislos waren, wie ich denn aus der angeblich schönsten Stadt der Welt, Hamburg, dann in das angeblich triste, graue Hannover ziehen kann und mich dann auch noch mit Besteuern beschäftigen und was mich denn da geritten hätte. Häufig fast ein bisschen entschuldigend geantwortet, na, ich sehe das so ein bisschen als bezahlten MBA, weil ich halt als Nerd und Informatiker tatsächlich in der Business-Seite ja relativ wenig Erfahrung hatte und habe gesagt, naja, da muss ich mich dann irgendwie damit beschäftigen und ich werde dafür auch noch bezahlt und muss nicht selber einen teuren Kurs bezahlen. Also dieser Aspekt, der war zwar inhaltlich da, hat sich dann aber aus meinem Denken so ein bisschen verabschiedet. Aber es war natürlich eine krasse Lernreise, ne? Aber irgendwie waren es ja immer Lernreisen. Auch Produktmanagement war eine Lernreise, wo ich als Informatiker ja einen Aspekt mitbrachte. Ist sicher hilfreich, als Informatiker mit anderen Informatikern und Entwicklern sprechen zu können auf vielleicht einem anderen Level, als dass jetzt jemand kommt, der von der BWL-Seite kommt. Dafür fehlte mir halt dieser Aspekt. Und wenn ich mit Marketeers sprechen musste über die Vermarktung der Produkte, die wir uns ausgedacht haben, ja, war ich hilfloser als mit meinen Entwicklern. Ne?
Dann lass uns doch ein wenig über Smartsteuer plaudern. Und um den Zuhörern so ein bisschen den Kontext auch zu geben, was das jetzt überhaupt für ein Unternehmen ist, so ein paar Fakten vielleicht dazu. Seit wann gibt es denn Smartsteuer?
Unter dem Namen Smartsteuer seit 2012, aber es gab so Vorläufer, Konz-Steuererklärung. Das ist nämlich entstanden aus einem Verlag, der den Konz 1000 ganz legale Steuertricks, heißt es, glaube ich, rausbringt. Also bis heute so ein Mammutwerk, was so einmal im Jahr rauskommt und was mein Schwiegervater, glaube ich, noch bis zur ersten Ausgabe zurück wie so ein Brockhaus im Regal stehen hat, weil er sich sehr intensiv mit dem Thema immer schon beschäftigt hat. Und da war dann damals der Verlag so weit, dass er gesagt hat, okay, es muss doch auch hier irgendwie was Digitales geben, lass uns das mal in Software gießen. Da wurde eine Agentur beauftragt und irgendwann hat der Verlag aber Interesse verloren. Dann gab es so ein Buyout, Management-Buyout und daraus ist dann Smartsteuer geworden. Also die Vorläufer sind noch ein bisschen älter, aber das erste Produkt kam, meine ich jedenfalls, 2012 hieß es dann Smartsteuer. Das Produkt kam unter einem anderen Namen 2010 auf den Markt, genau, sogar schon älter.
Wie viel Standorte hat Smartsteuer?
Also Smartsteuer als Smartsteuer GmbH hat einen Standort, das ist Hannover, aber wir haben tatsächlich noch ein Unternehmen vor einem Jahr ungefähr gekauft in Stuttgart, Steuerbot, die machen quasi das, was wir tun, nochmal jetzt auch noch mobil. Mhm. Und dann ist unser Investor, wir gehören zu 100% der Haufe-Gruppe, sitzt in Freiburg. Also das sind so die drei Städte, in denen ich relativ regelmäßig dann auch bin.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Also wir als Smart Steuer haben 30, Steuerbot müsste jetzt so, die wachsen gerade sehr schnell, ungefähr 10 haben. Und dann gibt es noch eine Kollegin tatsächlich, die in Freiburg sitzt, die dann das ganze alte Geschäft, das Desktop-Geschäft noch betreut, für das ich auch verantwortlich bin. Also sind wir in Summe so ein bisschen über 40.
Wie viel Umsatz macht ihr?
Sagen wir nicht, leider, tut mir leid. nicht, dass wir es nicht wollten, aber dieser Markt ist tatsächlich super verschwiegen. So dass wir da jetzt im Moment jedenfalls sagen, wir wollen nicht die Ersten sein, die da die Hosen runterlassen, sollen auch die anderen da zuerst mal ran. Also die Haufe-Gruppe macht, glaube ich, 400 Millionen Umsatz. Wir machen einen Teil davon.
Das ist, das hast du sehr schön formuliert. Was ist denn eure Mission?
Also ultimativ wäre es wirklich so, was ich vorhin andeutete, der Steuer den Schrecken zu nehmen. Und ich glaube, das geht erst, wenn sie eigentlich nicht mehr wahrgenommen wird als Thema. Also ein bisschen ist schon die Vision, sie so weit zu treiben, auch die Digitalisierung in dem Bereich, dass Steuer eigentlich kein Thema mehr ist, weil Daten überall verfügbar sind, die ich momentan noch manuell dann in der Steuererklärung erfassen muss, ob auf altem Wege in Papierform oder eben bei uns ja auch in einem Interview, wie wir das nennen, aber dann doch ja in vielen Fragen, die wir stellen, wo du Antworten eingeben musst. Und das wollen wir nach Möglichkeit irgendwann so weit reduziert haben, dass es einfach passiert. Und dann sind wir im Grunde auch nicht mehr existent, jedenfalls nicht als Oberfläche. Also ein Stück weit ist unsere Mission auch, uns in Form dieser Oberfläche jedenfalls, dieses komplexen Prozesses, den du einmal im Jahr machen musst, abzuschaffen und es nur noch für dich im Hintergrund zu erledigen.
Ich habe so ein paar, und das kennen die Zuhörer von den letzten Passagen in meinem Podcast, ein paar Halbsätze zu eurem Business. Unser größter Wettbewerber ist
der Staat, Elster.
Was wir anders als andere machen, ist?
Aber wir denken ganz krass vom Kunden und was der versteht.
Worin wir besser werden sollten, ist?
In der Geschwindigkeit, glaube ich, vor allen Dingen. Also Innovationen auf die Straße bringen. Wir sind super kreativ, innovativ. Aber jedenfalls aus meiner Ungeduld heraus habe ich das Gefühl, wir müssten eigentlich dreimal mehr von diesen Ideen dann auch wirklich Realität werden lassen.
Jetzt hast du eben schon gesagt, ihr seid hundertprozentige Tochter der Haufe-Gruppe. Haufe ist ja, für die, die es nicht wissen, ein Familienunternehmen. Und Familienunternehmen, so zumindest jetzt auch ein aktueller Artikel im Handelsblatt, denen wird jetzt ja nicht immer so die Innovationsstärke zugeschrieben. Was könnt ihr denn, wenn du sagst, wir müssen schneller werden, wir müssen unsere Produkte schnell auf die Straße bringen, was könnt ihr denn in diesem Zusammenhang von Haufe lernen?
Also Haufe ist tatsächlich ein unglaublich spannender Investor, gerade wegen dieser, dass es eben ein Familienunternehmen ist und ganz anders tickt. Und deswegen verstehe ich, dass man ihnen vorwirft, nicht so innovativ zu sein. Ich glaube, man verwechselt aber Innovation dann manchmal mit Staub aufwirbeln. Also da sind Familienunternehmen tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltender, im Sinne von erstmal langsamer, vorsichtiger, einfach auch, weil die tendenziell die Investitionssummen, die man zur Verfügung hat, anders als jetzt im Venture-Capital geprägten Startup-Kontext sonst, geringer sind. Das heißt, man muss sich ein bisschen mehr Gedanken machen, ein bisschen nachhaltiger planen, weil es immer um den Werterhalt dieses Unternehmens geht, über Generationen hinweg und eben nicht um Quartalsbilanzen. Das ist schon prägend auch für ein Unternehmen, was aber ja nicht heißt, dass man nicht innovativ sein kann, vielleicht sogar noch eine größere Herausforderung dasteht, auch innovativ zu sein, weil man auch nicht ganz so viele Wetten vielleicht gleichzeitig am Laufen haben kann, muss man ein bisschen intensiver über die einzelnen Dinge, die man dann in die man investiert, nachdenken. Und es erfordert dann vielleicht noch einmal mehr, sagen wir mal, Effizienz dann in der Umsetzung. Denn wenn ich halt nur ein paar Wetten machen kann, dann müssen die halt auch was werden und dann müssen die vielleicht ein bisschen schneller auch Traktion bekommen. Und da beschäftigen wir uns als Haufe, aber auch als Smartsteuer tatsächlich schon relativ intensiv mit. Und wenn man sich Haufe mal anguckt, das war tatsächlich mal ein Verlag. Also es ist nicht nur Familienunternehmen, sondern auch noch Verlag. Die Verlagsbranche für sich ist jetzt in den letzten Jahren auch nicht gerade aufgefallen als der größte Innovator. Da sind ja auch nur viele, die wirklich auch wirtschaftlich leiden. Da hat Haufe tatsächlich schon vor, muss irgendwie 25 Jahre her sein, sehr früh erkannt, dass es also mit Verlagsgeschäft an sich irgendwann vielleicht mal auch vorbei ist, und ein Softwareunternehmen auch aus Freiburg gekauft, die Lexware, die damals schon so Buchhaltungssoftware und Co. gebaut hat, also Dinge, die Haufe als Verlag in Buchform gebracht hat, hat rausgebracht hat, hat Lexware als Software gebaut. Und das war die Grundlage dann auch für den jetzt Erfolg mit über 95% wahrscheinlich digitalen Umsätzen. Also Verlag darf man nicht mehr sagen, weil spielt zwar noch im Unternehmen eine große Rolle aufgrund der Vergangenheit und es gibt die Produkte auch noch, die werden auch noch verkauft. Aber von der Wertschöpfung her ist das längst ein Digitalunternehmen geworden, hat also so eine Transformation, wie sie viele heute noch versuchen, eigentlich schon längst hinter sich. Und mit der DNA, so im Sinne von, auch wir sind in der Lage, uns neu zu erfinden. Wir bleiben nicht stehen, nur weil wir irgendwie jahrzehntelang irgendwas gemacht haben, heißt das nicht, dass wir das die nächsten Jahrzehnte auch noch so machen müssen. Haben die früh auch organisatorisch sich mit sich selbst beschäftigt, viel experimentiert. Eine Tochter ist die Haufe Umantis in der Schweiz, die eine Zeit lang auch mal häufig in der Presse war, weil die ihren CEO wählen. Das ist jetzt für ein Familienunternehmen sicher auch eher ein ungewöhnlicher Schritt. Aber dass diese Experimente erlaubt werden und auch gefördert werden, ist sicher auch ein Stück weit eine Grundlage des Erfolgs gewesen.
Mhm. Ja, da gibt es sicherlich einiges dann tatsächlich zu lernen von Haufe. Ist in der Tat, mir war da die Unternehmensgeschichte, obwohl ich mich in meiner akademischen Laufbahn viel mit Familienunternehmen beschäftigt habe, auch nicht so bewusst gewesen, wie krass dieser oder wie früh dieser Wandel kam, weg vom Verlag. Und jetzt durch Bücher und so kriege ich das ja auch ein bisschen mit, wie verstaubt die Verlagsbranche zum Teil ist. Also es ist wirklich beeindruckend, was Haufe da gemacht hat. Jetzt wollen wir ja heute die Gelegenheit nutzen, auch von dir zu lernen. Und ganz im Sinne von Smart Steuer muss ich dich natürlich unbedingt fragen. Und wir blicken jetzt auf die Zeit, seitdem du bei Smart Steuer Geschäftsführer oder CEO bist. Was war denn deine smarteste Entscheidung seitdem?
Spannende Frage. Also ich hoffe, dass ich, wenn wir uns nochmal sprechen, in vielleicht einem Jahr sagen kann, dass wir uns als Management-Team am Montag selbst abgeschafft haben. Das ist aber nicht selbstverständlich, dass das in einem Jahr so sein wird. Es kann auch sein, dass das eine blöde Idee war und wir sagen in einem Jahr, wir rollen alles wieder zurück. Da gab es durchaus Fälle. Aber momentan glauben wir fest daran, dass das nicht nur eine Entscheidung ist, sondern eine sehr substanzielle für uns als Unternehmen, um eben das, was ich vorhin sagte, nämlich auch wieder Geschwindigkeit zu gewinnen und innovativer zu werden oder zumindest in der Umsetzung das dann auch zeigen zu können. Wir glauben, dass es eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist. Und deswegen hoffe ich, dass ich in einem Jahr sagen kann, das Smarteste, was ich je gemacht habe, war, mich selbst ein bisschen zu entmachten, nicht nur ein bisschen, ordentlich zu entmachten und auch unsere Kollegen, die da bisher Abteilungsleiter und Führungskräfte waren, die gibt es einfach nicht mehr seit Montag. Also gibt es nicht als Führungskräfte, haben wir nicht mehr. Und ob das smart ist, kann ich dann aber ja erst ex post irgendwann mal später sagen. Wenn ich das historisch, sofern man 6 Jahre so bezeichnen darf, mir angucken muss, müssen tatsächlich wahrscheinlich andere beurteilen. Es gibt viele kleine Entscheidungen, wo ich glaube, dass sie eine Menge bewirkt haben. Das waren aber oft dann nicht so die Dinge, die nach außen sofort sichtbar waren, sondern die im Inneren viel bewirkt haben. Und ich habe da mir oft im Vorfeld auch nicht gedacht, so jetzt triffst du mal eine wahnsinnig smarte Entscheidung, sondern das waren halt Dinge, die aus einem Gefühl oft heraus passiert sind. Also ganz banal, eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war im Unternehmen im Flur einen großen Monitor aufzuhängen und alle unternehmensrelevanten Kennzahlen dort transparent zu machen. Und das kam einfach daher, dass ich in diesem Unternehmen neu war. Und wenn ich gefragt habe, Mensch, was haben wir denn eigentlich jetzt letzte Woche verkauft, habe ich von 3 Leuten 3 unterschiedliche Zahlen genannt bekommen, weil jeder so ein bisschen anderen Blick auch hatte, was heißt denn Verkauf? Heißt das Geld ist eingegangen oder Kunde hat ich kaufe jetzt geklickt oder ist die Erklärung beim Finanzamt eingegangen? Völlig unterschiedliche Sicht, je nachdem aus welcher Abteilung der hier oder diejenige kam. Und ich wollte einfach Klarheit. Und dann habe ich gesagt, wenn ich die Klarheit habe, warum sollen sie nicht auch alle anderen haben? Habe diesen Flur, diesen Rechner oder dieses Dashboard eben nicht bei mir auf meinem Rechner gehabt, sondern im Flur gehängt. Und war mir tatsächlich vorher nicht klar, aber es war sicher eine der auch gravierendsten kulturellen Änderungen, weil es ein erster Schritt auch war, dieses Unternehmen komplett auf Transparenz auch zu drehen. Was bis heute, glaube ich, echt maßgeblich auch war für den Erfolg, den wir hatten. Denn es gab plötzlich keine Unklarheit mehr, wie es uns geht, was ist Erfolg und was nicht, was funktioniert und was nicht. Sondern wir sehen das jeden Morgen, wenn wir reinkommen. Und wir stehen da, ob Support-Mitarbeiter, Entwickler oder Marketeer vor diesem Dashboard manchmal auch und unterhalten uns darüber, warum war jetzt gestern irgendwie kein guter Tag, was stimmt an unseren Planzeilen nicht, hatten wir einen Abhänger auf der Plattform, war unser letztes Release vielleicht doch nicht so gut, wie wir dachten. Wir sehen da auch Nutzerkommentare, die dort stehen. Es war nachher eine technisch unglaublich kleine Maßnahme, die aber bis heute, also 6 Jahre später, echt noch nachwirkt und auch, wie gesagt, kulturell prägt und dazu führt, dass wir andere Dinge dann später getan haben, weil wir heute, glaube ich, jeder von uns im Unternehmen erwartet, dass wir transparent sind. Also wir haben dann irgendwann Mails abgeschafft und kommunizieren faktisch nur noch über Slack jetzt in dem Fall. Und zwar da eben auch nicht in Einzeldiskussionen, das ist dann ja nichts weiter als ein neues Tool für eine alte Kommunikationsform, sondern in den öffentlichen Räumen. Also selbst wenn ich sage, ich möchte mich jetzt hier zu einem Marketing-Thema mit den Marketeers unterhalten, dann ist der Raum aber nicht privat nur für Marketeers, sondern da kann dann halt jeder hin. Und das machen dann auch die Kollegen. Dann haben die mal eine Idee und posten die da oder kommentieren was, was wir da tun, sodass da auch da in der Kommunikation eine maximale Transparenz herrscht.
Also auf dieses Thema Transparenz und wir haben seit Montag jetzt ja tatsächlich irgendwie keine Führungskräfte mehr. Darauf kommen wir später definitiv nochmal zu sprechen. Bevor wir das machen, müssen wir jetzt aber einmal in medias res gehen und darüber sprechen, was ihr denn da jetzt konkret macht. Also wie wollt ihr der Steuer den Schrecken nehmen? Und wenn ich auf eure Seite gehe, Smartsteuer, und beginne diesen Prozess meiner Steuererklärung, dann kommt die Frage, freuen Sie sich schon auf Ihre Steuererklärung? Und dann habe ich, glaube ich, drei Auswahlmöglichkeiten mit, mit so einem Smiley. Wenn du darüber reden darfst, mich würde tierisch interessieren, was sind denn da die Ergebnisse?
Erstaunlicherweise relativ viele positive Rückmeldungen. Okay. Also das ist ein Feature, was jetzt auch noch nicht fertig ist. Es war jetzt der erste Schritt. Wir wollen damit noch mehr machen, also wirklich im Sinne einer Personalisierung auch entsprechend deiner Antwort dann auch im späteren Verlauf nochmal drauf eingehen. Aber im ersten Schritt wollten wir erstmal gucken, wie geht's denen denn wirklich? Und wir hatten Schlimmes erwartet, also weil auch dieser Nimbus der Steuererklärung also gewaltig negativ behaftet ist und waren eher überrascht, wie viele zumindest dann da in ein gelbes Icon anklicken. Es gibt aber tatsächlich nicht wenige, die ein grünes auswählen, also ein positives Smiley. Wenn man da mal reinguckt, dann auch in ein paar Freitext-Kommentare, sieht man, dass es dann oft tatsächlich ist nicht der Akt der Steuererklärung, sondern teilweise so ein bisschen dieser Stolz darauf, sich jetzt endlich hingesetzt zu haben.
Genau, ich kann sagen, ja. Die Hoffnung, dass es jetzt alles besser wird.
Genau, und dass ich dann hoffentlich in 60 Minuten dann auch durch bin und mein Geld bekomme, dann machen wir es uns nichts vor, darum geht es den Leuten, also staatsbürgerliche Pflicht und so, ist ja alles hübsch, aber am Ende will ich auch das Geld wieder haben, was ich zu viel bezahlt habe. Aber es ist tatsächlich, ich hatte das mal ausgedrückt, gibt so eine schöne Szene in dem Film Castaway mit Tom Hanks, wie er so endlich es schafft nach, ich weiß nicht wie vielen Fehlversuchen, Feuer zu machen und dann da um das Feuer rumrennt und sagt, ich habe Feuer gemacht und klopft sich so auf der Brust. Und ich sage mal so, ähnlich ist das bei uns auch. Wir rennen dann am Ende auch und sagen, ich habe Steuer gemacht und bin dann ein ganzes Wochenende ganz stolz, dass ich mich endlich überwunden habe, nachdem ich da also monatelang mich gedanklich mit beschäftigt habe, zumindest vor mir hergeschoben habe, weil ich weiß, jetzt dreut gleich der 31. Juli in diesem Jahr und ich muss jetzt noch und jetzt ist Wochenende und das Wetter ist schön, aber ich habe mich hingesetzt und ich habe es gemacht.
Ja, also diese Gefühlswelt, die resoniert sehr stark mit mir, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Jetzt versprecht ihr ja einen gewissen Betrag an Geld. Ich glaube, es sind wie viel? 900?
Wir versprechen nicht 1069 Euro, wir sagen, das ist die durchschnittliche Rückerstattung.
Ja, das ist ja auch. Natürlich könnt ihr das nicht versprechen. Wie viel nochmal?
1069.
1069, sorry, genau. Und der Zeitumfang, so ja wahrscheinlich auch ein Durchschnittswert, ist so eine Stunde. Mhm. So, wie sieht das denn jetzt aus? Also für die uns zuhören, also ist das wirklich so? Setzen sich eine Stunde hin, machen da irgendwas, werden da durchgeleitet und dann am Ende gibt es 1069 Euro.
Also die Zahlen, die sind echt, die haben wir erhoben mit unserer Software. Man kann sich auch angucken, vom Bundesamt für Statistik gibt es alle, ich glaube nur 4 Jahre da neue Zahlen. Die haben jetzt gerade auch das erste Mal knapp vierstellig, 1011 oder was Euro ermittelt. Also viele werfen uns vor, dass das ja nur Marketing sei, aber das ist tatsächlich eine für manche vielleicht überraschend hohe Zahl, wenn sie sagen, ich selber bekomme aber nie was zurück oder immer nur wenig. Aber das ist der Durchschnitt. Also so ist das leider mit Durchschnittswerten. Es gibt auch links und rechts davon noch Dinge. Der Median für mathematisch Interessierte liegt tatsächlich auch ein bisschen niedriger. Aber es sind tatsächlich viele, viele hundert Euro mit vergleichsweise wenig Zeitaufwand. Ich glaube, es gibt nicht viele legale Jobs, bei denen der Stundenlohn höher ist.
Das auf jeden Fall. Ich muss ja dann ehrlich sagen, wenn ich sowas lese, hier in einer Stunde Steuer, dann denke ich mir, niemals im Leben dauert es nur eine Stunde. Ich brauche ja mit Sicherheit mal schon mal hier meinen einen Ordner mit meinen Unterlagen und nochmal alle meine anderen Informationen und wahrscheinlich irgendwie auch noch von letztem Jahr. Das heißt, bis ich mich hinsetze und fertig und loslegen kann, muss ich ja mit Sicherheit irgendwas vorbereiten, oder nicht?
Ja, das kommt auch ein bisschen tatsächlich darauf an, wie oft du das schon gemacht hast. Also wenn du jetzt sagst, das ist meine allererste Steuererklärung in meinem Leben, ich bin aber auch schon Mitte 30, habe irgendwie 4 Häuser, die ich vermiete und 3 Kinder, 2 davon unehelich, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern. ich bin jetzt, habe keine unehelichen Kinder, aber ich bin verheiratet, bin jetzt auch nicht mehr ganz so jung mit 40. Wir haben eine Eigentumswohnung, für die wir Dinge steuerlich absetzen können. Meine Frau ist selbstständig, aber meine letzte Steuererklärung hat keine 20 Minuten gedauert. Das lag aber natürlich auch daran, dass ich im letzten Jahr auch schon Smartsteuer verwendet habe und daher Datenstrukturen vor allen Dingen übernehmen konnte. Und wir jetzt schon seit ein paar Jahren ein Feature haben, nennt sich vorausgeführte Steuererklärung, da holen wir uns Daten vom Finanzamt. Mhm. Also alles, was das Finanzamt über dich weiß, das musst du nicht nochmal eingeben, sondern das holen wir da. Und das sind für Angestellte mit die wichtigsten Daten, nämlich wo arbeite ich, was verdiene ich, was habe ich schon an Steuern gezahlt, welche Altersvorsorgebeiträge leiste ich, wie viele Kinder habe ich und so. Das sind alles Daten, die weißt du in der Regel oder hast du auf dem Lohnsteuerbescheinigungszettel, aber kosten dich halt eine ganze Menge Zeit, das abzutippen. Mhm. Und da passieren noch viele Fehler, wenn man es manuell macht. Und solche Dinge, das ist genau das, wo wir sagen, da wollen wir noch viel mehr von machen, weil nicht nur das Finanzamt weiß eine Menge über dich, sondern zum Beispiel auch deine Bank. Und da arbeiten wir jetzt seit einem Jahr mit einer schon zusammen und wollen das noch ausweiten, um zum Beispiel vom Konto auch Informationen auszulesen. Das ist ja die große Vision eben, dass irgendwann du gar nichts mehr eingeben musst, sondern wir vom Finanzamt aus dem Bankkonto, von mir aus den E-Mails, weil da Rechnungen drin stehen vom Handwerker, so viele Daten haben, dass wir dank ein paar schlauer Algorithmen im Hintergrund das alles selbstständig eintragen können.
Ja, das ist noch richtig Zukunftsmusik, glaube ich, ne? Aber wäre natürlich eine Riesenerleichterung.
Ja, genau. Das ist nicht nur eine Erleichterung. Ich glaube, es ist tatsächlich dann auch vielleicht gesellschaftlich, hoffe ich jedenfalls mal so ein bisschen, auch nochmal echt eine positive Veränderung, weil dieses Thema belastet ja durchaus auch. Es nimmt auch tatsächlich ja Geld aus dem Kreislauf. Also wir sehen immer wieder, dass Leute die Steuererklärung bzw. die Steuererstattung, die dann kommt, und ich glaube 95% unserer Kunden kriegen auch Geld wieder. Es ist nicht so, dass das irgendwie so ungleich verteilt ist, sondern gleich verteilt ist in Nachzahler. Das heißt, der Staat behält ja ein ganzes Jahr über mehr Geld ein, als ihm eigentlich zusteht. Das ist die Aussage dahinter, dass du Geld wiederbekommst. Mhm. Das ist dein Geld. Und kein Mensch würde wahrscheinlich sagen, oh, ich habe hier 12 Monate lang meinem Energieversorger zu viel Geld überwiesen. Ich habe gar nicht so viel verbraucht, wie der dachte. Aber ich warte mal ein Jahr, bis ich mich endlich mal dahinsetze und dem schreibe, dass ich gerne Geld wieder hätte. Man erwartet ja eigentlich sogar, dass der mir das Geld gefälligst dann automatisch wiedergibt. Ja. Würde man nie akzeptieren, wenn er das nicht tut. Beim Staat ist das aber so und keiner macht sich so richtig Gedanken drüber. Es ist noch viel schlimmer. Das heißt schlimmer. Es ist ja sogar so, dass die meisten es fast als Geschenk sehen. Also wir haben da eine Menge Nutzer-Insights generiert, wo man sieht, es ist für die wie so ein 13. Monatsgehalt und damit finanzieren sie sich dann den Urlaub oder so. Wird also auch gar nicht ins Haushaltseinkommen quasi eingerechnet, dass man ja eigentlich jedes Jahr da 1.000 Euro wieder bekommt. Und wenn das anders wäre, verändert sich da vielleicht auch tatsächlich mehr als nur, dass ich einmal im Jahr nicht 60 Minuten genervt bin. Und wir versuchen da jetzt schon Dinge zu tun, indem wir jetzt ganz frisch im Juli eingeführt haben, dass man tatsächlich von uns auch das Geld schon wieder bekommen kann, in dem Moment, in dem du deine Steuererklärung abgibst. Also drückst bei uns auf den Knopf, jetzt Steuererklärung ans Finanzamt senden und kriegst danach von uns aus regulatorischen Gründen kein Bargeld, in dem Fall Gutscheine, in dem Wert dessen, was du von der Steuer zurückbekommst. Ne? Das verändert ja auch nochmal was. Das ist eben nicht mehr hinsetzen und dann ewig warten. Ich glaube, es ist ein Teil auch des Problems, warum wir so stark prokrastinieren, weil eben der Benefit, den ich dadurch erhalte, der ist so entkoppelt von der Arbeit, die ich habe. Es ist immer schwierig, weiß man, dieses berühmte Marshmallow-Experiment mit Kindern, ja, da geht es ja genau darum, bin ich in der Lage, einen Gain, den ich in der Zukunft habe, schon mir vorzustellen und deswegen heute etwas anders zu machen. Und wenn das Geld aber tatsächlich in dem Moment fließt, in dem ich auch die Arbeit habe, glauben wir, dass da auch nochmal was ganz anders wird.
Wie, das heißt, ich krieg Gutscheine und gar kein Geld? Oder kriege ich das denn später? Oder nein, wofür überhaupt Gutscheine? Also für Sixt oder?
In dem Fall momentan Amazon-Gutscheine. Wir arbeiten da mit anderen Partnern demnächst noch zusammen. Okay. Weil für uns in der Recherche auch Amazon, also für viele zumindest, ja Bargeldcharakter hat. Also wenn du sowieso 95% deiner Einkäufe bei Amazon tätigst, dann ist der Unterschied, ob das auf deinem Konto liegt oder bei Amazon in Form von einem Gutschein, eigentlich irrelevant. Ich kann mir ja Dinge davon gönnen. Und deswegen haben wir das jetzt erstmal darüber gelöst. Genau, und dann bekommst du von uns das Geld quasi in Gutscheinform. Du kannst jetzt auch aussuchen, wie viel davon. Und wenn das Geld vom Finanzamt dann eingeht, das geht dann trotzdem bei dir ein. In dem Moment, das erfahren wir auch, wann das Geld da eingeht, dann erst buchen wir das Geld für die Gutscheine quasi ab. Also du kaufst faktisch bei uns einen Gutschein im Wert deiner zu erwartenden Steuererstattung. Und wir kassieren das Geld dafür aber erst, wenn das Geld dann auch tatsächlich da ist.
Also, okay. Jetzt ist es ja, und das Ganze, ich war ja überrascht über den Preis, extrem günstig. Also
25 Euro
für ein Jahr ja sozusagen, eine Steuererklärung. Jetzt wird ja im Zuge der Digitalisierung hin und wieder vor Massenarbeitslosigkeit gewarnt. Was sagen denn oder was halten denn Steuerberater von eurem Konzept? Oder von eurem Produkt, besser gesagt.
Ich glaube, die darf man da nicht alle über einen Kamm scheren. Also wir haben schon immer mal Auseinandersetzungen, nicht nur mit einzelnen Steuerberatern, sondern auch mit deren Vertretern, also den Kammern. Je nachdem, wer es denn mal mitkriegt, was wir da so tun, werden wir auch mal eingeladen, das doch mal ein bisschen genauer zu erläutern. Immer mit so dem Verdacht, dass das vielleicht was wäre, was gar nicht erlaubt ist. Aber kann ich versichern, das ist es. Es gibt so eine Art von Lösung ja auch schon seit 25 Jahren, also als Desktop-Software und wir machen es jetzt halt online oder mobil. Aber es gibt sicher da viele, die da kritisch drauf gucken und ich kann das auch verstehen, denn in diesen klassischen Auswertungen, welche Jobs sind bedroht, tauchen Steuerberater tatsächlich, ich glaube, immer ganz oben auf. Ich weiß gar nicht, wer ein Buchhalter vielleicht noch, aber das ist häufig verwandt, noch einmal drüber. Das ist schon so, dass einfach diese Art der Tätigkeit, der Erklärung jedenfalls, massiv automatisierbar ist. Also das tun wir ja heute schon. Also wenn die Daten dann auch noch elektronisch verfügbar sind, dann ist es tatsächlich, also erledigt sich fast von selbst. Heute ist das schon so, wenn man selbstständig ist und unser Schwesterprodukt LexOffice, Buchhaltungstool auch in der Cloud nutzt, dann macht man einmal im Jahr noch so einen Knopfdruck und dann landen die Daten aus der Buchhaltung bei uns und wir machen den Rest automatisch. Da muss ich nichts mehr tun. Und da müsste auch ein Steuerberater eigentlich nichts tun, der nimmt aber viel Geld dafür. Und das ist natürlich eine Wertschöpfung, also eine nicht existierende Wertschöpfung, für die er bisher Geld bekommen hat, die er zukünftig nicht mehr bekommen wird. Und das muss denen auch klar sein. Also das ist kein Geschäftsmodell. Da kann man jetzt auch schimpfen, dass es uns gibt, aber die wird, wenn wir es nicht machen, wer anders erledigen und die wird es dann in Zukunft einfach nicht mehr geben. Was nicht heißt, dass es Steuerberater nicht mehr geben wird. Und so sehe ich auch diese ganze Massenarbeitslosigkeitspanik sehr gelassen, denn wir sind super kreativ als Menschen, uns Jobs auszudenken und Tätigkeiten zu finden. Machen wir uns mal nichts vor, die beiden Jobs, die wir haben, die brauchst du ja nicht, damit wir als Menschen überleben können. Wir bringen keine Leistung, die fürs Überleben eines anderen Menschen jetzt überlebensnotwendig ist. Das haben wir uns als Gesellschaft irgendwann ausgedacht, dass es Berater geben muss und Menschen, die Steuererklärungen anbieten oder Software dafür bauen oder so. Und wenn wir das nicht mehr brauchen, dann werden wir andere Dinge finden, die wir tun können mit unserem Verstand. Der ist ja zum Glück sehr flexibel und adaptierbar. Dass das für einzelne Menschen eine Herausforderung darstellen kann, zumindest für eine Übergangsphase, keine Frage. Muss man auch Dinge tun, auch politisch. Aber jetzt gesamtgesellschaftlich sehe ich da nicht die Panik, dass die Digitalisierung uns alle arbeitslos macht. Vielleicht verschafft sie uns mehr Zeit und ich wüsste nicht, was daran schlecht sein soll.
Wenn man weiß, wie man seine Zeit nutzt. Ich versuche mich jetzt gerade in die Situation mancher Zuhörer zu versetzen und denkt da vor allem in erster Linie an so Menschen wie meinen Vater, die ihre Steuererklärung mit Hilfe der, wie heißen diese CDs? Wieso?
Ich nenne noch keine Wettbewerbernamen, aber wenn du das machst, dann.
Ja okay, genau. Ich jetzt mal, ja. So mit Hilfe dieser CD-Geschichte, jedes Jahr neu, muss man irgendwie neu kaufen und so weiter und so fort. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch Leute wie mich. Bei mir ist das sicherlich ein bisschen komplizierter. Ich bin selbstständig, habe ganz unterschiedliche Einkommensquellen und da ist so die Buchhaltung zum Teil, so sagt zumindest mein Steuerberater, sehr aufwendig. Und in meinem Fall, beziehungsweise, nee, fangen wir erst da an. Bei Menschen, die diese Wieso-Geschichten nutzen, warum sollten jetzt solche Leute Smartsteuer benutzen?
Ich will das gar nicht sagen, dass die das benutzen sollten. Also es gibt gute Gründe zu sagen, ich mache das ja nur einmal im Jahr, ich bin da jetzt eingearbeitet in meine Software, ich komme damit klar, den sage ich jetzt nicht, Smartsteuer ist so viel besser und holt dir so viel mehr Geld raus, dass es total irre wäre, nicht zu wechseln. Also unsere Wettbewerber machen ja da durchaus auch einen guten Job. Ich glaube, wir machen einen besseren und insbesondere für die, die wirklich wenig Erfahrung haben und wenig auch sich damit beschäftigen wollen, da merkt man dann schon, dass die Software teilweise von Wettbewerbern aus einem anderen, mit einer anderen Motivation heraus entwickelt wurde. Also man liest bei Wettbewerbern häufig viel mehr Fachwissen und Fachbegriffe auch als bei uns. Wir haben eigentlich den Anspruch, dass man ohne das Wissen um Steuerliteratur und Co. und ohne Nachschlagewerke das machen kann. Wir stellen im Zweifel sogar mehr Fragen als der Wettbewerb. Also wir fragen nicht, wie viel Kindergeld bekommst du? Das ist nämlich die Zeile in der Steuererklärung, die man dann irgendwann befüllen muss, also die jeder von uns befüllen muss. Aber das ist was, das weiß ich halt nicht aus dem Kopf. Ich weiß zum Glück noch, wie viele Kinder ich habe. Und wir als Softwareanbieter sollten wissen, wie viel in welchem Jahr an Anspruch auf Kindergeld denn daraus resultieren. Das muss nicht ich als Kunde wissen. Und diesen quasi extra Schritt zu gehen und lieber zu fragen, wie viele Kinder hast du denn und wie alt sind die? Das sind zwei Fragen, nicht wie viel Kindergeld bekommst du, sondern wie viele Kinder und wie alt? Mhm. Doppelt so viele Fragen quasi. Aber weniger kognitiver Aufwand in der Beantwortung. Und das ist das eigentliche Ziel, ne? Weniger denken müssen und die Arbeit quasi die Maschine machen lassen. Und da gucken Wettbewerber teilweise anders drauf, was nicht heißt, dass das nicht auch funktioniert. Ich denke eher, für uns waren die vergangenen Jahre Pflicht. Wir sind jetzt tatsächlich so weit, dass wir sagen können, es ist weitestgehend fertig, das Produkt im Sinne der auch steuerlichen Komplexität. Man kann uns eine ganze Menge machen, nicht nur einfachste Steuererklärungen. Und jetzt fängt so ein bisschen die Kür an, ob das die Soforterstattung ist, was kein Wettbewerber von uns hat, ob das die Datenanbindungen sind zum Finanzamt, das haben ein paar andere Wettbewerber auch, oder zu Banken, das haben schon viel weniger. Da liegt dann die Musik, ne? Also schaffen wir das wirklich, unserer Vision irgendwann mal, unsere Vision auch zu erfüllen, dass du am besten sogar vielleicht nur noch eine Nachricht von uns bekommst. Lieber Aaron, wir haben deine Steuererklärung fertig gemacht, vielleicht machst du hier nochmal mit einem Fingerabdruck eine Bestätigung oder willst du nochmal irgendwo reingucken oder haben wir was vergessen? Aber eigentlich ist das fertig und dann machst du noch Pling und dann ist das Geld auf deinem Konto. Und der Rest ist passiert. Also da ist halt noch ein weiter Weg, aber das macht uns am Ende hoffentlich besser jetzt schon, weil wir das alles schon mitdenken und tun und kleine Schritte gehen.
Was bei mir jetzt als Selbstständiger, jetzt komme ich weg von diesem, von so einem, ja, also in meiner Welt, ich will mir damit auch niemandem zu nahe treten und das ist, wird mein Vater sicherlich auch so sehen, es ist einfacher. Seine Steuererklärung wird einfach einfacher sein als die bei mir, weil es bei mir ein bisschen komplizierter und ein bisschen aufwendiger ist. So, und was mir wichtig ist, und also Steuern-Thema ist ein Riesen-Pain, was bei mir wichtig ist, so dieses Vertrauen, was ich habe, dass sich da jemand, der sich voll und ganz mit diesem Thema auskennt, damit beschäftigt. Und er hält ein Auge über alle Sachen. Und es kommen natürlich Sachen vor, wie das Finanzamt meldet sich mal zurück und lehnt irgendwas ab. So, dann muss da ein Einspruch eingehoben werden. Ich bin irgendwie zu spät und es muss irgendeine Frist verlängert werden. Und da habe ich halt ein Riesenvertrauen und ich glaube auch gegenüber dem Finanzamt einen Bonus, wenn sich ein Steuerberater da meldet und sagt, übrigens hier, mein Mandant, easy, kommt in einem Monat. Also wenn ich das jetzt alleine über die Software machen müsste. Deine Reaktion würde mich aber jetzt total interessieren. Wie siehst du das denn?
Ich kann das nachvollziehen, dass das so ist. Und ich will auch nicht sagen, dass nicht in bestimmten Umständen heute Steuerberater noch einen relevanten und wichtigen Job machen. Ich glaube, für den Großteil dessen, was dich wirklich beschäftigt, die Pain, die du meistens hast, das sind ja nicht die Ausnahmen, sondern diese viele Arbeit drumherum, brauchst du es heute nicht mehr. Und der Rest ist noch so ein bisschen psychologische Sicherheit. Und das wird über die Zeit abnehmen. Also du vielleicht schon, aber andere, vielleicht ein bisschen ältere, konnten sich vielleicht auch nicht vorstellen, dass sie nie mehr in ihrem Leben zur Bank gehen, um Bankgeschäfte zu machen, sondern sich am Rechner oder sogar am Handy unterwegs hinsetzen und Dinge tun, wo sie früher das Gefühl hatten, sie müssten jetzt unter ein Vier-Augen-Gespräch mit einem Bankberater und vorher Termin machen und so, auch Vertrauensthema. Und heute kaufe ich Aktien in der Mittagspause mit drei Klicks mit einer ziemlich coolen App. Das ist einfach nicht mehr existent. Da haben wir gelernt, dieses Vertrauen auch in solche Dinge zu legen. Und so wird das mit der Zeit und ist ja auch heute schon so da auch passieren. Also als ich weiß noch, als ich angefangen habe vor 6,5 Jahren in den ersten Gesprächen auch mit Journalisten, haben die gesagt, also Herr Weide, haben sich das gut überlegt mit dem Job. Also Steuererklärung online ist ja völlig absurd. Wer gibt denn seine Steuerdaten in der Cloud ein? Also wirklich nicht. Das fragt heute keiner mehr. Und wir machen heute schon deutlich mehr Steuererklärung in der Cloud als in der alten Welt mit Desktop-Software. Da dreht sich schon was. Und ja, je komplexer die Steuererklärung wird, umso mehr Vertrauen braucht man vielleicht. Aber wir werden das lösen.
Was ist mit so Vorauszahlungen?
Das bieten wir nicht an, also kannst du jedenfalls nicht über uns machen, aber über die Buchhaltungssoftware, also LexOffice, da machst du auch deine Umsatzsteuervoranmeldung und Co. Das geht alles schon.
Okay. Das heißt, ich wäre sozusagen, ich passe gar nicht rein.
In der Kombination LexOffice und SmartSteuer passt du super rein.
Ach so, ja, dann, genau, mit LexOffice. LexOffice habe ich mir tatsächlich auch schon mal angeschaut, habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, aber bei mir, wie ich gerade sagte, das ist wirklich so dieses Gefühl, Und ich finde dein Bankbeispiel sehr gut. So dieses, das konnte man sich einfach nicht vorstellen. Das ist einfach eine Veränderung oder eine, ist auch irgendwie, das ist ja Kultur schon fast. Und das braucht halt ein paar Jahre. Bei mir ist das tatsächlich so dieses, ich kenne den, der das macht, und da habe ich ein gewisses Vertrauen und die machen das schon.
Also bei LexOffice, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es auch so, dass du dir das aussuchen kannst. Ich möchte zwar Buchhaltung irgendwie ein Stück weit selber machen und kontrollieren, ich will die Belege selber eingeben, aber ich habe immer noch einen Steuerberater, der von hinten quasi auch nochmal auf meine Daten gucken kann. Den kann ich jederzeit fragen, aber ich spare mir in Häkchen schon mal den Teil der Arbeit, die ich selber machen kann, plus auch eine gewonnene Transparenz. Denn wenn ich nur einmal im Monat meinen Pendelordner zum Steuerberater schicke, habe ich weniger ad hoc und live Insights in mein Unternehmen, als wenn ich das jeden Morgen live sehe, wenn ich da im LexOffice bin. Du könntest aber auch sagen, ich brauche nicht mal mehr den Steuerberater und mache dann sogar meine Steuererklärung auch noch über Smartsteuer. Das hat schon auch den Hintergrund, dass viele sagen, ich brauche das wenigstens fürs Gefühl noch. Der soll halt einmal im Monat drauf gucken und sagen, ist alles in Ordnung. Oder für eben Ausnahmefälle da sein, das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube wirklich, es ist ein Entwicklungsschritt. Also ich will den Steuerberater nicht zu nahe treten. Die werden auch in Zukunft noch einen Job haben. Die sollen dich zukünftig vielleicht eher darin beraten, wie du wirtschaftlich noch erfolgreicher bist, als jetzt, welcher Beleg jetzt im SKR 04 oder wie der heißt, Buchungskreis denn jetzt wohin gehört. Also.
Das ist halt eher die Buchhaltung, ne? Die sehr einfach wahrscheinlich dann zu ersetzen ist. So ist es halt. Ja. Einfach, das ist halt die Realität. Also alle, die das interessiert und die einen ähnlichen großen Schmerz verspüren, wenn sie das Wort Steuererklärung hören wie ich, dann einfach mal sich Smartsteuer genauer anschauen. Und ich hatte dich eben nach deiner smartesten Entscheidung gefragt und da hast du gesagt, ja, vielleicht wird es diese Entscheidung sein, dass wir keine Führungskräfte mehr haben. Mhm. Da würde ich jetzt gern ein wenig weiter reingehen. Muss man sich solche Dinge einfallen lassen, um als Unternehmen, was mit Steuern ein Geschäftsmodell betreibt und dann auch noch in Hannover ist, in der wunderschönsten Stadt, die Deutschland zu bieten hat, muss man sich solche Dinge einfallen lassen, um Mitarbeiter zu begeistern oder zu motivieren, oder was steckt dahinter?
Man muss sich eine Menge einfallen lassen, um das zu bewirken, aber sicher nicht sich der Führungskräfte zu entledigen. Also A, ist das keine Motivation gewesen für diesen Schritt? Ganz sicher nicht. Und B, glaube ich nicht mal, dass es unbedingt ein Erfolgsfaktor wäre im Recruiting, sage ich mal. Denn das ist tatsächlich in Teilen auch ein Nachteil. Also wenn man sich mal überlegt, wir schaffen Führungskräfte ab, heißt auch, wir cutten einen sonst in Unternehmen üblichen Karrierepfad ab. Wenn ich keinen Posten mehr habe, auf den ich mich mal hinentwickeln kann, auf den ich befördert werden kann, was ist denn dann wie entwickle ich mich denn dann? Also in klassischen großen Konzernen insbesondere waren wir ja viel zu klein für, aber ist das ja in der Regel das, was mein Ziel ist? Ich will mich weiterentwickeln, dann auf die Frage, was machst du in 5 Jahren? Ja, mindestens den nächsthöheren Posten oder vielleicht sogar schon den übernächsten. Also Entwicklung in einer Hierarchie ist ja etwas, was vermeintlich uns früher motiviert hat, einen guten Job zu machen. Dessen entledigen wir uns jetzt hier gerade. Plus, dass das auch Sicherheit bietet. Also Führungskräfte sind ja jetzt nun, gerade bei uns will ich das jedenfalls hoffen, nicht die da nur ständig Störenfriede sind und mir alle möglichen Steine in den Weg legen, sondern auch ein Stück weit Sicherheit. Ich weiß immer, ich habe einen Eskalationsweg, wenn ich nicht weiter weiß. Ich kann wen fragen. Ich habe bei uns sehr regelmäßig einmal die Woche Mitarbeitergespräche, bin im engen Austausch. Ich habe also da ein Stück weit auch psychologische Sicherheit, die fehlt jetzt, sie wird nicht komplett fehlen, wir werden die durch andere Mechanismen ersetzen, aber das sind alles Dinge, die halt auch verunsichern. Auch unsere Kolleginnen und Kollegen haben jetzt nicht begeistert Hurra geschrien, endlich sind die Betonköpfe da oben weg, sondern die haben viele, viele Fragen gestellt und gesagt, wie machen wir denn das und das und das und das und wie entwickeln und wir uns da weiter. Aber uns war allen klar, dass wenn wir es nicht tun, wir an anderen Stellen Herausforderungen haben und dass wir lieber dieses Risiko eingehen, dass wir nicht wissen, was jetzt passieren wird, denn das kann uns keiner so richtig sagen. Es gibt ein paar Unternehmen, die solche Dinge schon getan haben, aber auch da eben keine Langzeiteffekte quasi. Es ist halt nicht so, dass ich mir den Malik nehme, führen, leisten, leben und nachgucke, wie man moderne Unternehmen führt und dann mache ich das halt, weil das haben so viele vor uns schon getan. Nee, so ist es nicht, sondern wir gehen hier einen riskanten Schritt, wo auch alle mitarbeiten müssen, damit der erfolgreich ist. Deswegen kann ich auch, wie gesagt, erst in einem Jahr sagen, ob er das war oder nicht. Ja.
Was ist denn eine der Herausforderungen, die du ansprichst, die ihr bekommen würdet, wenn ihr es nicht machen würdet?
Also
etwas komisch, holprig formuliert.
Wir glauben, dass wir uns optimiert haben dahin, dass wir eben in Abteilungsstrukturen das, was wir täglich tun, im Mittelpunkt stehen hatten. Also wir haben geguckt, was haben wir denn heute zu tun und haben unsere Arbeitsprozesse entsprechend gestaltet, dass das möglichst gut funktioniert. Und das war für eine Weile auch gut und richtig. So haben wir das erreicht, was wir heute haben. Wir merken aber jetzt, dass wir eigentlich tun müssen, sind lauter Dinge, die eben nicht Tagesgeschäft sind. Aber dafür sind diese Strukturen nicht optimiert. Sie sind ja so geschaffen, auch aufgrund der funktionalen Trennung. Die einen sind halt Experten im Marketing, die anderen sind Experten im Steuerzeug und die anderen in der Entwicklung. Und jeder für sich arbeitet sich so an lokale Optima ran, um jetzt mal wieder so ein Mathematikbeispiel zu bringen. Aber ich werde das globale Maximum so nie erreichen, wenn ich mich nur auf so einer Graduationskurve links und rechts um mein lokales Optimum bewege. Dazu muss man halt einmal einen radikalen Schritt machen und ein bisschen raustreten. Und das funktioniert besser, wenn ich eben diese Silos auseinanderbreche und sage, ich brauche jetzt einfach mal eine kreative Lösung. Die besteht eben nicht darin, dass der Entwickler für sich seine Lösung optimiert, sondern indem der Steuerberater mit dem Entwickler und einem Marketier zusammen sich überlegt, was wäre denn jetzt eine gute Lösung. Hm. Und das kann man über eine Matrix abbilden. Das ist dann aber immer nur so eine halbe Lösung. Dann haben wir gesagt, dann, wenn der wertschöpfende Teil der Arbeit eigentlich in diesen crossfunktionalen Einheiten, auch die sind auch temporär, ne, für eine Dauer des Projektes, wenn die dort passiert, dann bauen wir unsere Organisation darum auf und nicht um die tägliche Arbeit. Die muss auch noch funktionieren, das lösen wir auch, aber sie ist nicht der Kern des Organisationsdesigns. Mhm.
Der Kern vielleicht nicht des Organisationsdesigns, aber der Kern eines Unternehmens sollte ja aus meiner Sicht der sein, dass die Menschen gerne zur Arbeit gehen. Ja. Und du hast in diesem Zusammenhang etwas in der Wirtschaftswoche geschrieben, das würde ich gerne einmal vorlesen. Gegenwärtig wird hier viel über den Purpose, den höheren Sinn eines Unternehmens, debattiert. Doch Purpose als vereinendes, übergeordnetes Identifikationsangebot allein ist zu wenig und greift nur dann, wenn er sich an ein ganz individuelles Identifikationsangebot koppelt. In anderen Worten, Organisationen, egal welcher Art, können nicht dauerhaft und nachhaltig funktionieren, wenn ihre Ziele von den individuellen Zielen der Mitarbeiter entkoppelt sind. Heißt das, dass es Unternehmen in der heutigen Zeit es allen Mitarbeitern recht machen müssen?
Oh nein, das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Vielleicht ist das an manchen Stellen eher ein Fehler gewesen, da so Wohlfühlatmosphären zu schaffen. Also diese New Work-Bewegung hat ja durchaus auch seine Schattenseiten, wenn man halt Rutschen aufbaut und Lunch for free und so macht, damit die Mitarbeiter nach Möglichkeit viel Zeit im Unternehmen verbringen und sich da so pudelwohl fühlen, weil sie halt viel Spaß haben und die eigentliche Idee der Wertschöpfung darüber vergisst, für die es Unternehmen halt gibt, ist das zumindest langfristig, glaube ich, nicht erfolgreich. Was ich damit meine ist, dass dieser vermeintliche Glaube, am Ende arbeiten wir alle wahnsinnig motiviert hin, wenn ich nur einen tollen Purpose irgendwie auf die Wand male oder einen Visionsworkshop mache und wir dann alle wahnsinnig intrinsisch motiviert sind, weil wir die Welt verändern wollen. Das ist ein hübscher Gedanke, aber vernachlässigt so ein bisschen, dass die intrinsische Motivation bei jedem Mitarbeiter schon sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Es gibt welche, die lassen sich da total gut von begeistern und es gibt welche, die sagen, ja, das klingt jetzt irgendwie nicht verkehrt, aber ich habe so ein paar eigene Ziele auch noch. Ich möchte mich als Mensch ja auch entwickeln. Und wenn man das nicht in Deckung kriegt, ist das, glaube ich, langfristig ein Problem. Und dahinter steckt auch noch die Erkenntnis, dass es eben wahrscheinlich nicht funktioniert, dass das eine Ehe quasi für immer ist. Dass also das Zweckbeziehungen sind, die so lange funktionieren, solange eben meine persönliche Entwicklung und die Ziele, die ich persönlich habe, in Deckung sind. Und wenn sich das mal ändert, dann ist das jetzt nicht ein Fehler und dann muss ich den Purpose des Unternehmens ändern oder meinen als Mensch anpassen, sondern da muss man sich vielleicht auch mal wieder trennen. Dann ist es Zeit für eine Veränderung und das ist nichts Schlimmes. Also dieses, oh Gott, Mitarbeiter kündigen, ich mache als Unternehmen was falsch, kann mal sein, keine Frage. Ist also sicher kein gutes Signal, wenn man zu hohe Fluktuationsraten hat. Aber es ist auch nichts Tragisches. Mhm.
Da hätte ich natürlich noch 27 Anschlussfragen, aber die verkneife ich mir vor allem mit Blick auf die Uhr. Was ich aber mir nicht verkneifen möchte, sind meine aphoristischen Appetithäppchen. So nennt sich diese, Rubrik, die es noch gar nicht oft gab. Ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal und das eine Gespräch wurde noch gar nicht veröffentlicht. Ich lese dir ein Zitat vor, was vielleicht schon viele gehört haben, also was wir schon tausendmal gehört haben. Und du kannst irgendwie ein Statement dazu abgeben. Vielleicht fällt dir was aus deinem aktuellen Leben dazu ein oder du reagierst einfach darauf. Mhm. Winston Churchill hat einmal gesagt, Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren.
Ja, würde ich unterschreiben. Also tatsächlich ist Erfolg auch hier vielleicht tatsächlich in einer jüngeren Entwicklung ein bisschen fehlgeleitet interpretiert worden, als es läuft immer alles rosig. Auch wir haben das im Unternehmen, die Herausforderung klar zu machen, wenn man sich etwas vorgenommen hat und das klappt nicht gleich beim ersten Mal, dann ist das noch kein Misserfolg, sondern dann ist das eine wichtige Erkenntnis. Ja? Und sich dann sich selbst wieder so ein bisschen am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, der natürlich da ist, wenn man dachte, man macht jetzt etwas und es funktioniert alles und es passiert nicht, dann ist das erstmal enttäuschend. Aber in dem Wortsinne von enttäuschend, dass man einer Täuschung aus einer Täuschung rauskommt, man ist enttäuscht worden, in dem Sinne verstanden zu sagen, ah, jetzt habe ich eine neue Erkenntnis und die hilft mir vielleicht beim nächsten Mal dann erfolgreicher zu sein, diesen langen Atem zu haben und nicht immer nur getriggert zu werden durch Endorphine, weil halt was gut läuft, da ist sicher eine Menge dran.
Das nächste Zitat, da habe ich nicht gefunden, von wem das stammt, es sei mir verziehen. Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen, sondern ihre Chefs. Hm.
Da wüsste ich auch gern, von wem das ist. Habe ich selber an mir erfahren, war bei mir eigentlich auch so. Jedenfalls einige Male, kann ich gut nachvollziehen. Die Frage ist, was bei uns passiert, wenn wir keine Chefs mehr haben, wen sie denn dann verlassen?
dann bleibt nur noch das Unternehmen.
Ja, wahrscheinlich. Aber ist bestimmt so. Also man hat halt als Unternehmen, wenn man Mitarbeiter um Mitarbeiter wirbt, ja eher eine abstrakte Brand, die zieht. Ja, ich kenne von außen halt erstmal nur das, was ich von außen wahrnehme. Und das ist das vielleicht ein Produkt, was ich kenne oder eben die Marke. Und wenn ich dann aber erstmal drin bin im Unternehmen, habe ich ja einen ganz anderen Bezug dazu und dann sind es andere soziale Beziehungen und natürlich oft die zu meinem Chef und welche Möglichkeiten er bietet und welche nicht schafft er es, meine persönliche Entwicklungsreise in Deckung zu bringen mit seinen Zielen. Also in großen Konzernen ist ja dann, das muss das ja nochmal runtergebrochen werden, ist der Unternehmenspurpose, Unternehmenszweck dann aufgeteilt auf viele Abteilungen oder Konzernbereiche und jeder, der da Verantwortung trägt, dessen Aufgabe ist es dann halt auch eben genau diese Deckung mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sicherzustellen. Wenn das nicht klappt, dann verlässt man das Unternehmen. Das ist aber auch dann wieder vielleicht ja gar nichts Schlimmes.
Letztes, wenn du nicht weißt, wohin du gehst, landest du wahrscheinlich am Ende woanders.
Fast ein bisschen banal, ne?
Ja.
Ich stimmt. Weiß nicht, wie das gemeint sein soll. Also ich kann ihm durchaus was Positives abgewinnen. Also nicht immer ist eine Reise nur erfolgreich, wenn man vorher ganz genau wusste, wo man landet, sondern dieses Umherschweifen und Wege unterwegs finden, das hat durchaus seinen Reiz. Vergessen wir manchmal, aber also dieses Zielorientierung ist ja immer was, das wird überall gesucht. Ist auch nichts Verkehrtes, sich Dinge vorzunehmen, aber auch mal zu sagen, wir lassen uns mal bewusst auch auf eine Reise ein, deren Ziel wir nicht kennen, finde ich auch spannend und muss auch ab und zu mal, glaube ich, sein.
Ich kenne mein Ziel leider ganz konkret und die Ziellinie ist jetzt. Die Abfahrt deines Zuges rückt näher. Von daher vielleicht ganz zum Abschluss und das vielleicht auch im Kontext des Podcasts, dass es meine Mission ist, anders machen, normal zu machen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ach, im Kontext des Andersmachens. Also dem Andersmachen hat ja so was Freakhaftes, ne? Andersmacher fallen irgendwie auf und das behagt nicht jedem und das kenne ich aus eigener biografischer Erfahrung durchaus. Also das erste Mal auf so einem Dirigierpult zu stehen, von allen angestarrt zu werden, es hebt ja raus, ganz physisch und macht mir jedenfalls erstmal ein Unwohlsein in mir ausgelöst. Und das auszuhalten und zu sagen, ich gönne mir das für eine persönliche Entwicklung, ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis. Ne? Also anders sein führt ja immer dazu, dass man auffällt. Und das ist häufig nicht gern gesehen. Also als soziale Wesen achten wir sehr darauf, dass wir kompatibel sind und das ist auch in Ordnung. Aber das wird dann auch schnell langweilig, ne? Wenn alle irgendwie gleich sind. Aber dazu gehört halt, dass man akzeptiert, dass man gesehen wird, wenn man anders ist. Das war für mich jedenfalls eine wichtige Erkenntnis, dass das nichts Schlimmes ist, aus der Masse herauszustechen, sondern durchaus belebt.
Ja, lieber Björn, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir für deinen Besuch in der schönsten Stadt am Rhein. Und freue mich darüber, dass wir über so ganz unterschiedliche Themen gesprochen haben. Über das Dirigieren eines Chors, über deine Erfahrung in einer christlichen Gemeinschaft, wie du zum Informatiker geworden bist und was du alles so Smartes heute machst. Da ist einiges dabei. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit.
Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dir.